herzlich willkommen hier wieder beim Sternentor, dem Stargate-Podcast eures Vertrauens. Ich bin Clemens und ihr kennt mich vielleicht auch vom Podcast-Erfolge. Und natürlich dabei ist, wie immer,
der Thomas, und ihr kennt mich vielleicht von der dritten Macht.
Genau, und wir grüßen auch alle Trek am Dienstag-Hörer. Ne? Wir übernehmen jetzt diese Umzugspodcast-Aufgabe. Ja, hat alles sehr gut geklappt, erstaunlicherweise. Obwohl es Startschwierigkeiten gab, also ich hatte irgendwie meine S-Bahn zum Hauptbahnhof in Frankfurt, wo ich meinen Cousin abgeholt habe. Die hatte, glaube ich, 20 Minuten Verspätung und da musste ich das irgendwie umorganisieren und habe da so einen Bus bekommen, der 3 Minuten Verspätung hatte und dann noch einen der langsamsten Busfahrer der Welt. Bin dann ganz schnell am Bahnhof noch gerannt und 5 Sekunden nach mir, wo ich in der S-Bahn dann war, in der anderen, ist sie dann auch losgefahren. Und aber ab dem Punkt hat alles geklappt, kein Stau. Kein gar nichts. Ja, super. So sollte das
immer. Das ist dann, genau, wir begrüßen also zum Survival-Podcast, genau. Lustige Haushaltstipps oder so. Hier zum Beispiel der Clemens, wie zieht man um, ja, mit der S-Bahn? Oder wie macht man einen Haushaltsklamotten, Wischeimer und ähnliches einkaufen, Großeinkauf beim Baumarkt und hat nur ein Fahrrad,
genau. Also das sind praktische Survival-Tipps von mir.
Ja. Vermutlich hattest du Kaugummipapier und Schweizer Taschenmesser.
Nee, ich weiß nicht. Ich war einfach da beim Real in der Nähe und dann dachte ich, ach, guck ich mal rein, was gibt's da so? Und dann kam ich raus und dachte, oh, ja, das wird jetzt interessant mit dem Fahrrad. Zum Glück habe ich noch einen Gepäckträger dran. Aber ja, also ist auch entspannt hier zu wohnen. Nicht wie sonst irgendwie 100 Leute, sondern ich glaube 6 Mietparteien. Also keine Ahnung, recht leer, ist eine angenehme Abwechslung zu davor, sag ich mal, ja.
Vor allem, wenn sie alle Müller-Schmidt heißen, ne? Also von wegen, ne? So ein Paketbote, ich habe hier ein Paket für Schmidt, ja. Oder abgegeben bei Schmidt, das ist auch großartig. Wenn du in so einem riesen Wohnklotz, genau, wohnst, ja, hast du dann ein halbes Dutzend Schmidts und darfst dann erstmal durch 3 Etagen, ja, und alle abklopfen, haben sie ein Paket für
mich? Ja, bei mir war ja auch noch das Problem, dass einige, also die meisten hatten es, aber manche hatten auch nicht an der Tür praktisch ihren Namen. Und wenn du dann ein Paket irgendwo abholen willst und dann denkst du, okay, muss ich jetzt da klingeln oder ist das irgendwie, dann war das manchmal.
Ja, das macht auch völlig Sinn. In so einem Riesenpaket, kein Klingelschild, ne? Also da weiß der Postbote doch gar nicht, wo er hin will. Er läuft dann durch jede Etage, genau, und dann geht er wieder, weil. Also,
ja. Das ist so anonymes Wohnen anscheinend, ja.
Ja, ich hatte ja schon gemutmaßt, ne? Zeugenschutzprogramm. Richtiger. Ne? Die haben doch letztens eine Riesenrazzia in Frankfurt gemacht.
Da war es schon weg. Ja. Ja,
genau. Zeugenschutzprogramm.
Ich glaube, einen Tag später war das oder so 2.
Genau.
Sie haben mich knapp verpasst. Sorry, Leute.
Nee, du bist der Kronzeuge, das haben sie sich ausquartiert.
Und ich bin ja noch nicht umgemeldet, ne? Das ist ja auch erst in ein paar Tagen.
Na.
Musste man auch online beantragen. Auch geil. Ja. Vor allem, da stand dann irgendwie, das dauert 10 Minuten, aber nein, hast eine Vorlaufzeit von 3 Wochen.
Ja. Also du musst doch nochmal hin? Oder?
Ich muss da richtig physisch hin und dann klebt ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann wahrscheinlich meine Adresse so mini auf ein Perso, dass es keiner lesen kann und tippt 2-mal auf eine Taste im Computer und das war's. Das war so.
Ach stimmt, ja, natürlich, da kommt ja ein Aufkleber. Genau, ja, okay, das geht anders halt nicht, ja.
Ja, aber das ist so der Stand. Ja, und auch interessant, ich hatte mir so eine Spüle, also Spülunterschrank mit Spüle bestellt, aber konnte ich nicht aufbauen, weil die Spüle wurde nicht mitgeliefert. Also die ist gar nicht hier angekommen, obwohl das im Internet so ausgepreist war, ja, mit Spüle und so. Naja, mal gucken, da bin ich an dem langsamen Support des Möbelhauses, was mit R beginnt, dran und guck mal, ja. Also es war meine erste Bestellung da und auch die letzte, kann ich schon mal so sagen, weil, keine Ahnung, man bestellt ja extra da Möbel, damit es alles klappt und man nicht da nicht hin muss und mit dem Auto irgendwie und dann funktioniert es nicht.
Ja, guck mal, ich war letztens im Möbelhaus, weil ich ein günstiges Angebot gesehen habe von der Couch, ja, und bin dann dahin und irgendwie auf der Homepage stand, ja, bis 20 Uhr, da dachte ich mir, naja, okay, du hast jetzt 6, so passt ja noch, ne? Hin und dann wurde man um 19 Uhr dann da rausgekehrt, weil ja, das wäre noch, das wären die Winteröffnungszeiten. Na okay, die Couch, die ich eigentlich mir im Auge hatte, war dann real dann doch nicht so schön, habe aber irgendwas anderes gesehen, habe dann eine Mail hingeschickt, das war glaube ich vor 3 Wochen. Ich habe auf die Mail immer noch keine Antwort bekommen. Und eine Bekannte von mir war auch sehr geil, die hat sich ein Bett bestellt und hat dann was bekommen, was weder dieselbe Größe noch dieselbe Farbe hatte, wie eigentlich angepriesen. Und der Verkäufer beharrte darauf, dass das alles so richtig wäre. Und dann hat sie dann bei Amazon auch eine Review gemacht. Ja, nee, hier, also von wegen, ne, ich muss mal hier ein negatives Feedback abgeben, ne? Also von wegen, wer ein 1,80 Bett will oder so, also hier ist irgendwie, ne, also das Ding ist in Wahrheit nur 1,40.
Und sowas, ey. Das ist auch schlimm,
super, ja. Super, super geil. Daraufhin haben sie dann gesagt, so wegen, behalten sie den Scheiß, hier ist das Geld, wir ändern sie nur die Bewertung.
Wahrscheinlich, okay. Ja, ist wahrscheinlich kompliziert, diese Rückabwicklung zu machen. Lohnt sich für die nicht dann, ja.
Das kann sein, aber erstmal darauf beharren, dass es das Richtige war, obwohl es die falsche Größe und das falsche und die falsche Farbe hatte. Also das ist schon mehr als frech.
Das ist wirklich frech. Also man unterstellt dem Kunden auch noch, dass er lügt. Das ist schon mal ungünstige Unternehmenspolitik, würde ich das mal sagen.
Ja. So, aber ich glaube, wir sind ja nicht beim Möbel-Podcast und
wäre vielleicht eine Idee, ne?
Einrichtungshaus-Podcast. Ah, genau, wir berichten demnächst aber live aus dem IKEA.
Das ist doch so für einen Live-Podcast. Man kann sich alles schön zusammenrücken und dann, ja, warum nicht?
Genau, wir gehen dir einfach demnächst in den IKEA und gucken mal, ob wir irgendwelche Zutaten finden, woraus wir unser eigenes Stargate bauen können. Ne? Dann geben wir den Hörern.
Es ist dann vielleicht aus Holz, aber klar.
Ey, die haben jetzt seit letztem doch einen Satelliten in den Weltraum geschossen aus Holz. Also bitte, das geht alles.
Ja, gut. Ach so, apropos Holz, noch die letzte Sache. Ich habe mir so einen super tollen Schreibtisch bestellt mit hoch, runter und im Stehen arbeiten, was ich wahrscheinlich eh nicht machen werde. Aber ich habe alles bedacht, nur nicht, dass ich halt irgendwie nicht die größte Person bin. Also er ist so 2-3 Zentimeter mir zu hoch auf der niedrigsten Stufe. Das ist ein bisschen ungünstig, aber ich bin ja nur 1,72, das ist das Problem. Ne?
Tiefer legen. Kannst ja mal in der Tuning-Szene nachfragen. Ja,
muss ich genau gucken. Unterbodenbeleuchtung. Nee, ich habe jetzt einfach auf meinem Stuhl ein oder zwei Kissen und dann, ja, ist das halt so. Aber ich glaube, ja.
Ach so ein Kindersitz.
Im Kino. Ja, so ein kleinen Stuhl, wo du gar nicht mehr raus kannst. Sehr, sehr bequem.
Da gibt's aber eine einfache Lösung, man kann sich höhenverstellbare Schreibtischstühle holen.
Ja, meinen Stuhl kann ich ja verstellen, aber
es reicht immer noch nicht,
ja. Das ist dieselbe Sache wie beim Hosenkauf, wo ich ja seit Jahren dagegen kämpfe, mir Hosen kaufen zu dürfen, die mir passen. Das ist schwierig mit 1,72 Meter Eismann. Keine Ahnung, wie es bei den Frauen ist, aber...
Das ist als Mann sowieso. Da kannst du dich ja auch bei Frauen nicht drauf verlassen, auf die Größe, die draufsteht. Ja. Ich glaube, da hat jede Firma ihr eigenes Maß.
Ja, das sowieso, aber... Mir sind halt.
Wobei das merkwürdig ist, das sind ja eigentlich bei Jeans sind ist ja Inch. Ne? Und das ist ja eine festgelegte
Größe. Ja, eigentlich schon.
Wenn da drin steht so und so viel Inch in der Breite, dann sollte das so und so viel Inch in der Breite sein. Aber
Ich habe halt immer das Problem, dass mir die Hosen immer so 2-3 Zentimeter irgendwie zu lang sind und dann schlürfen die über den Boden oder ich muss die so gefühlt bis weiß ich nicht wohin ziehen. Also das ist manchmal. Lieber Hosenhersteller, bitte beachtet, nicht jeder Mensch, der in Deutschland wohnt, ist über 1,80 Meter groß. Vielen Dank. Musste ich mal loswerden. Das ist Horror. Deshalb Hosenkauf hasse ich. Echt, das ist schlimm.
Wobei wir kommen ja in dieser Folge auch auf jemanden, der gegebenenfalls aufgrund seiner Körpergröße eine solche Hose auch nicht unbedingt passen würde.
Ist möglich, ja. Da müsste auch der Schneider dann nochmal ran wahrscheinlich, ja.
Ja, musst du dir mal vorstellen, die Person dann in einer hier in so einer Levis oder so. Mit einer Baseballmütze, wie Tiak das schon mal hatte.
Da geht die Hose bis zum Hals.
Ja.
Okay, das zur Einleitung, würde ich sagen, genau. Ach so, noch was vorab. Es kann sein, dass jetzt wegen des Umzuges bei mir ein paar Tabs verrutscht sind. Nein, Spaß beiseite, aber diese ganze Feedback-Sache, die jetzt gleich kommt, es kann sein, dass es dann vielleicht nicht alles dabei ist oder durcheinander dann... Wisst ihr aber auch, woran es liegt. Und auch bei den News, was es so zu Stargate gibt, kann sein, dass da jetzt irgendwas fehlt, was eigentlich geplant war, aber naja.
Kommen wir jetzt gerade vor wie bei Tooltime. Weißt du, jetzt müsste Eldern dieses Schild in die Luft haben, Beschwerden gehen an.
Ja. Genau, alles gut, ja. Uns hat geschrieben Ostfries Jung, der seinen Namen geändert hat. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber ich sag's jetzt einfach
noch. Zurückgeändert,
genau.
Also er hieß ja schon mal Ostfries Jung.
Ach so, denn er hieß jetzt bei dem Feedback noch Podcast abgebrochen. Das ist ein Insider, den Grüße an die Hörer von, ich wollte Trek am Dienstag sagen, aber meinte natürlich den Akte X-Cast. Das ist ein Insider einfach, deshalb, ja. Und zwar schrieb er uns am 30. Mai, vielleicht habe ich das auch schon bei der letzten vorgelesen, ich hoffe nicht, wenn nicht, doppelt hält besser. Guten Morgen, gerade eure aktuelle Folge zu Ende gehört. War da eine versteckte Botschaft ab einer Stunde 40 enthalten? Ab da hat sich wohl irgendwie eine andere Tonspur eingeschlichen. Tielk macht ein dummes Gesicht, konnte ich heraushören. Was hat das zu bedeuten? Denk. Ja, das war ja vom Zitat der Woche, glaube ich, hatte ich das eingefügt. Ja. Und uns schrieb noch Seth Brundle, Systemton. Ja, ich verstehe nur, SG1 grüßt täglich das Albtraummurmeltier und Tielk Katare. Das war ja eine Vorschau zur letzten Folge. Rosa von Einhorn schrieb uns auch auf Twitter. Hallöchen, ihr beiden. Denke, die zwei Guards sind eventuell von den Special Forces. Und da waren sie wieder, Carters erotische Tentakelfantasien. Freue mich schon auf die nächste Episode. Ja. Genau.
Ich glaube, diesmal haben wir dafür dann dabei irgendwie nicht
groß was. Nee, also. Dieses Mal ist es. Tut mir leid, ich glaube, dass wir haben eine unerotische Folge erwischt. Das passiert uns wahrscheinlich selten, aber heute ist es so.
Sie wird nicht mal eingekerkert, also mal ganz ernsthaft. Also
keine Fesseln, nix. Ja. Dann habt ihr ja unseren Podcast jetzt schon 5000 Mal angehört. Vielen Dank dafür. Ne?
Das ist ja immer noch sowas, da hatte ich mich ja letztens drüber gewundert. Über 1000 Abonnenten und 5000 Mal angehört. Das heißt, jeder Abonnent hört 5 Mal unsere. Also, und wir haben jetzt schon gefühlt 30.
Ja, aber ich.
Also mehr hören. Nicht nur abonnieren, auch hören.
Wir wissen ja auch von unseren Hörerinnen und Hörern, die immer uns Feedback geben, da wissen wir, okay, die haben es gehört und ja. Ich würde es so schätzen, gefühlt 3/4. Erstmal abonnieren, Stargate, cool. Und dann, ich höre das, wenn ich Zeit habe, in 5 Jahren, nach dem Motto. Ja. Ich glaube, die denken...
Genau, und bei allen anderen Hörern, ne, von wegen, ihr wisst schon, mit Cookies und Tracking oder so, wir wissen alle, wer ihr
wir
seid.
Wir wissen alle, wer ihr wohnt.
Wir stehen irgendwann bei euch vor der Tür und werden euch zwingen, alle Folgen zu hören.
Genau, hier die 3 Leute in Innsbruck, ne, einer hat nur gehört. Das habe ich schon notiert. Also ich habe da so eine Excel-Tabelle, keine Angst. Das wird ausgewertet nach Namen und sortiert, Postleitzahl. Ja, dazu schrieb uns Onkel 8028, der Gregor, ja, super. Und auch Ostfries Jung, das ist doch klasse. Klasse hoch 1 Million, so viel Daumen nach oben, passen hier gar nicht rein. Ich freue mich einfach für euch. Ja, Dankeschön auch dafür. Und dann noch mal zur letzten Folge virtueller Albtraum. Jetzt denke ich an die Alpen irgendwie. Wahrscheinlich als Abkühlung, ne?
Ich glaube, das wird aber anders geschrieben.
Ne? Ja.
Das eine mit P, das andere mit B.
Da schrieb uns, genau, nochmal Seth Brundle. Ja, gerade die aktuelle Folgenbesprechung zur Episode Virtuelle Albtraum gehört. Kommt Raya, ihr zwei, lange nicht mehr so gelacht. Danke. Dwight Schultz ist einfach großartig. Ich sehe den immer gern. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße auch für dich, an dich. Finden wir auch, ne? Dwight Schultz ist eigentlich super. Wobei eigentlich, ich finde immer, wenn man so eigentlich sagt, dann hat es so einen negativen Effekt noch. Ich streiche das
ja,
eigentlich.
Der ist ganz nett, ja. Das ist dann der kleine Bruder von.
Das ist, glaube ich, das letzte Feedback oder die letzte Sache in dieser Sektion. Sci-Fi Stories auf Twitter hat uns angepinnt oder so. Ich weiß nicht, wie man das sagt, wenn man da an, ja, wahrscheinlich. Und hat einen schönen Sci-Freitag, meine ich natürlich, gestern gewünscht. Und da auch einen kleinen Artikel mit seinem Lieblings-Sci-Fi-Podcast verfasst. Da sind wir auch dabei. Also vielen Dank auch dafür und Grüße an Julian Tregor. Hallo. Ach so, jetzt noch zu Instagram hätte ich fast vergessen, weil, ja, da ist halt nicht so viel los bei euch. Ist aber nicht schlimm. Da hat Feedback bekommen von Observe the World. Gestern mal reingehört, gefällt mir gut. Also vielen Dank. Vielleicht bleibst du ja auch dran hier bei Stargate. Skywatcher82 schrieb Glückwunsch zu unseren 5000 Hörern oder Hörern. Ja. Ja,
Dankeschön.
Vielen Dank auch. Ja, jetzt zu der News-Sektion. Da hat uns auch der Oliver vom Fangame, was er in der Entwicklung sich befindet, vor ein paar Tagen auch nochmal angeschrieben. Ja, die testen so, glaube ich, gerade mit der Unreal 5 Engine herum. Also, es geht da weiter. Vielleicht hört man nicht mehr so viel Neues da, aber das ist auch ein großes Projekt, wenn man da nur 2-3 Leute hat, so ein Spiel zu entwickeln. Aber es geht voran und viel Erfolg weiterhin. Ja. Auf Instagram hat noch David Hewlett, also ihr kennt ihn von Stargate Atlantis, geschrieben. Da gibt es wohl seitens MGM Television eine Unterlassungsaufforderung an das Stargate Network, glaube ich. Ja, da hat er sich eben stark gemacht für die Szene, dass es tolle Künstler und Fans sind und die auch gute Werke schaffen, die gefördert werden sollten und da, dass die da nicht bitteschön mit rechtlichen Schritten konfrontiert werden.
Ich weiß, was war denn da der Hintergrund?
Das weiß ich auch nicht. Oliver hat da mal, ich glaube, das Stargate Network da die Leute angeschrieben, aber hat da, glaube ich, noch nichts weitere an Rückmeldungen bekommen. Vielleicht haben die da irgendwie Bilder oder Ausschnitte oder Tonsachen verwendet, so würde ich das jetzt mal einfach schätzen. Aber genau weiß ich das natürlich jetzt auch nicht.
Ach so, es ging auf das Spiel bezogen. Ja, okay, natürlich. Ne? Dann ist dann das Stargate irgendwie TM oder was auch immer, ja.
Ich weiß nicht, irgendwas hat irgendwer benutzt da. Aber es ging nicht jetzt wegen Olivers Fangame, sondern allgemein von der Szene von Stargate Network, die Fans. Vielleicht haben die selber irgendwie was geschrieben oder ja. Wobei man da jetzt all die Jahre konnten die arbeiten und jetzt auf einmal gibt's da.
Ja, natürlich. Die haben jetzt Geld, um Leute zu verklagen. Also, ne, die sind ja jetzt von Amazon gekauft worden sind. Also das Studio MGM.
Könnte damit zusammenhängen, ja. Es ist von der Zeit, vom Zeitablauf, ja. Ja, dann durfte ich noch kurzfristig bei den Kolleginnen von Tauri Talk etwas aufnehmen. Also da habe ich 1,5 Tage Zeit hatte ich, mich vorzubereiten und dann noch schnell in 10 relevante Folgen so reinzuschauen. Hat aber geklappt, denke ich. Hat mir auch Spaß gemacht und mehr dazu aber, wenn die Folge bei Tauri Talk erscheint, da will ich jetzt auch nicht vorgreifen. Ach so, genau. Joe Malozzi hat sich nochmal geäußert zum Amazon-MGM-Deal. Also es besteht da wohl kein Zweifel, dass wir eher früher als später eine neue Stargate-Serie sehen werden. Sollte der Verkauf abgeschlossen werden, die große Frage ist, wie wird diese neue Serie aussehen? Also er ist da zuversichtlich, dass die Sache läuft, aber könnt ihr gerne bei unseren Kolleginnen und Kollegen bei StargateProject.de noch lesen. Also da müssen wir jetzt nicht alles ausbreiten, würde ich sagen.
Wobei, das ist sehr wahrscheinlich. Ich habe letztens noch irgendwie ein YouTube-Video gesehen mit jemandem, der das Ganze mal auseinandergenommen hat und dass das so ein bisschen stiefmütterlich Stargate behandelt wird. Und wenn man dann, er hat dann so ein paar Benefits aufgelistet, so von wegen, was ein Vorteil einer Stargate-Serie wäre, also was man so kostenmäßig da zu erwarten hat, im Gegensatz zu, was ich weiß, einer Herr-der-Ringe-Serie oder so, wo die einzelne Folge schon ein paar Millionen kostet oder so. Und dann sagt er auch ganz klar, die Leutchen, die das dann gemacht haben, der MGM will, also Amazon wird ja jetzt natürlich gucken, dass sie zeitnah das Geld auch wieder rauskriegt, was er da investiert hat, ne? Und dementsprechend wird man sich da natürlich, klar kann man in der Hinterhand immer noch Dinge machen, ne, die dann irgendwie groß rauskommen und wirklich auch Geld kosten. Aber die müssen ja auch erstmal alle entwickelt werden. Und Brad Wright hatte man dazu auch gehört, ne, die haben ja schon Ideen, die haben schon Skripte und Drehbücher etwaig und sonst was.
In den Startlöchern. Also
Brad Wright hat ja auch schon eigentlich eine neue Serie gemacht, ne, wo auch irgendwie hier wie heißt sie denn? Nicht Sam, ja, wie heißt die Dame richtig? Nicht Sam?
Amanda Tapping meinst du?
Genau, ja. Amanda Tapping, sicher schon geäußert auch so hatte, ne, dass sie auch schon angefragt worden ist diesbezüglich. Also da gibt es schon Dinge in der Hinterhand, die deutlich günstiger wären, die nicht noch entwickelt werden müssten, wo man eigentlich schon direkt loslegen könnte zu drehen.
Ja.
Und das würde natürlich die Chancen erhöhen, dass da auch zeitnah was passiert, weil ne, man muss nicht ewig in 3 Tage warten, kann relativ zeitnah dann irgendwelchen monetären Benefit rausziehen. Mal gucken.
Schauen wir mal, genau. Also dann noch eine News für alle Gamerinnen und Gamer. God of War 2 wird verschoben auf 2022. Warum ist das relevant? Ihr wisst es natürlich, Christopher Judge spricht ja den Kratos und ja, deshalb passt es auch hier in die News rein. Ja, ach so, und da bin ich jetzt nicht so involviert in diesem Thema, aber die GateCon kehrt auch nächstes Jahr wieder zurück und heißt dann GateCon The Celebration. Und da gibt's auch eine Gästeliste mit hier vielen tollen Leuten. Ben Browder, David DeLuise, David Blue, Paul McGillin etc. Die haben sich da alle angekündigt. Und das fand ich auch irgendwie witzig. Brad Wright interessiert sich ja auch sehr für so künstliche Intelligenz natürlich und hatte jetzt die Idee mit dem Team von The Companion eine sinnvolle Stargate-Geschichte von einer KI schreiben zu lassen. Also die wollen oder füttern wohl das Maschinchen mit allen relevanten Infos, was bisher passiert ist und wollen dann einfach gucken, was wird daraus dann kreiert. Ja, bin ich gespannt. Also klingt relativ abwegig und auch unwahrscheinlich abgedreht. Könnte auch von mir kommen, ja.
Ja, machen Sie sich selber mit arbeitslos. Und jetzt hast du ja einen Computer, der dann einfach deine Drehbücher schreibt.
Genau, die Schauspieler ersetzt du ja eh durch dieses, wie heißt das, wo du die Gesichter ersetzen kannst mit diesen Apps, ne? Gibt's ja jetzt auch.
Ja, ja, Greenscreen und was hast du nicht
gesehen. Genau, brauchst nur ein Foto und dann kannst du da das machen.
Wobei, eine KI, das Problem an der KI, weil sowas ist natürlich, ne, worauf liegt ein Studio dann Wert, ne, dass sich das möglichst gut verkaufen. Das heißt, die KI würde dann hingehen, analysieren, wie sind die Einschaltquoten der entsprechenden Folgen, würde dann gucken, was haben diese Folgen gegebenenfalls gemeinsam. Ja, dann kommt dann vermutlich doch irgendwie gerade das erotische Weltraumabenteuer rum, ein bisschen was geballert. Ob die Story dann so toll ist, weiß ich nicht, ne, aber das, was Leute zieht halt, ne, alles rein, was Leute zieht. Und
dann hat der wohl noch in einem Podcast mal erklärt, dass er auch schon was für Mitchell geschrieben hat, etwas Skriptmäßiges, und das hat ihm auch viel Freude bereitet, sodass eventuell bei einer neuen Serie auch der Charakter dann vielleicht zurückkehren könnte. Ne? Alles im Konjunktiv, ihr wisst es Bescheid, bei Stargate, das ist immer nie in Stein gemeißelt. Genau, das war es dazu. Ja, vielleicht kommen wir auch mal zur Folge langsam, oder?
Ja, ja. Können wir nochmal zum IKEA-Thema zurückgehen. Genau.
Ja, Thomas, wie heißt denn die Folge im Original?
Thor's Chariot.
Ja, und abgeändert im Deutschen Rückkehr des Thor.
Na Gott.
Ja, ich verstehe es auch nicht.
Ja.
Einfach Thors Triumphwagen oder so und gut ist, aber nein, Streitwagen, man braucht es im Deutschen anders. Das ist
ja, in Deutschland erschienen am 5.9.99, das ist genau eine Woche später als nach der letzten Folge.
Und im Original 31.07.98, ja. Genau, geschrieben hat uns die Folge Catherine Powers mal wieder. Austin Powers wäre auch mal witzig, ne? Aber nein, es ist die Catherine. Und in der Regie, Thomas, wen haben wir da heute?
Den William Garrity, der hat zuletzt ja in Enigma den Direktor gemacht.
Genau. Ach so, zu den Quoten. Die letzte Folge hatte 1,7 Millionen, 14,8%. Heute etwas weniger, 1,61 Millionen, 13,5%.
Umsetzung fürs TV natürlich wieder Brad Wright, Jonathan Glasner. Also nichts Neues, nichts Unbekanntes. Das hat man alle schon mal gelesen, gehört, gesehen.
Wir kommen zur ersten Szene im Kontrollraum des Stargate Centers. Ja, da ist Sam und erklärt irgendwie dem Rest von SG-1 und auch Hammond die Lage eines Planeten anhand einer Karte. Ach so, vorab, erstaunlicherweise hat das Archiv hier im Internet für diese Folge auch ein deutsches Transkript. Also da sind wir heute wieder etwas genauer, auch vielleicht was die Unterschiede eingeht, Deutsch zu Englisch. Genau, das war.
Ja, nicht wirklich. Da du derjenige warst, der mir das, nachdem ich die Folge geguckt habe, mir das Skript geschrieben habe, mich darauf hingewiesen hat, dass es ein deutsches Skript ist.
Ich habe das auch nur zufällig gesehen, dann bei der Recherche.
Habe ich jetzt nicht nochmal drüber gehört, aber du hast auf jeden Fall jetzt das korrekte deutsche Skript.
Aber und du wirst ja merken, wenn ich irgendwelche Worte sage und dann sagst du, nee, der hat das anders gesagt. Also ein paar Sachen
vielleicht.
Wenn nicht, auch nicht. So wild. Also Carter erklärt, der Planet hier P5C629 liegt da auf dem genauen Korridor, wo die Gur'ult da zu unserem Sonnensystem da, also das passierten, und ist wohl eine hervorragende Basis da irgendwie für ein Sucherprojekt. Ja, man habe auch herausgefunden, die Gur'ult-Raumschiffe hinterlassen Spuren, und wenn sie da mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit fliegen, man müsste jetzt irgendwie auch herausfinden, mal wie die Technologie da genau funktioniert. Aber sie wird dann auch unterbrochen von einem Alarm, und Hammond regt sich erstmal auf. Was zum Teufel? Heute wird doch niemand erwartet, also Überraschung. Eine Technikerin meint auch, ja, es kommt jemand, aber wir haben da keinen SG-Code erhalten. Soldaten stürmen da deshalb auch in den Torraum. Die Technikerin dann über Lautsprecher, ja, Achtung, Ankunft ankommender Personen ohne Autorisation, nicht autorisierte Ankunft. Oh, ist das ein schwieriger Satz, ja. Etwas sperrig. Ja, also das Wurmloch.
Im Englischen sagt er, wiederholt so das zweimal. Okay. Inbound Traveler ist unauthorized, Inbound Traveler ist unauthorized. Das macht man ja beim Militär oder jedenfalls in der Darstellung des Militärs im Fernsehen ja öfter, dass man dann zweimal, ne? This is not a drill, is not a drill.
Deshalb bin ich da auch etwas hier im Deutschen drüber gestolpert,
Wobei das sehr, sehr cool ist, es heißt ja, von wegen das davor fand ich viel interessanter, weil es heißt ja Eindringlingsalarm. Hallo, es ist niemand hier eingedrungen.
Noch also, nicht, nee.
ja, wenn man die Iris davor macht, dringt noch keiner ein. Also.
Das Wurmloch auf jeden Fall verschwindet wieder. Die Iris öffnet sich dann und alle schauen sich etwas betrüppelt an, was denn jetzt hier überhaupt, ja, was ist hier überhaupt los, ne? Man weiß es nicht genau.
Wobei, das, ja, dass sie so merkwürdig sich so puzzelt anschauen, ist ein bisschen merkwürdig. Man hört ja einen Klang. Also von wegen, es ist ja wirklich irgendwas gegen das Gate geknallt, also gegen die Iris geknallt. Also von wegen wäre da nichts passiert, ne? Keine Funktransmission und kein Klopfen, also Klopfen, so nennt man das ja dann auch da gegebenenfalls an der Iris. Dann hätte ich das verstanden, dass sie irgendwie so, ne, was ist das denn gewesen? So, es hat jemand das Gate angewählt, wollte irgendwas durchschicken, das können ja im Zweifelsfall die Goa'uld sein.
Zum Beispiel.
Ne? Und es konnte halt nicht durch die Iris fertig. Also
ja, vielleicht haben die einfach am Vortag in der Nacht auch gefeiert, zu laute Musik, und die hören einfach gar nichts, wenn da irgendwie mal was Klong macht. Das registrieren die gar nicht.
Achso. Nee, die machen immer noch die Party. Das war der Nachbar, der an der
Hallo, es ist zu laut. Ich bin zwar auf einem anderen Planeten, aber Leute, nicht übertreiben. Ja.
Ruf gleich das Ordnungsamt.
Ich ruf am Hof, ist ein, ne? Ja.
Kommen die Vagonen vorbei.
Sehr gut. Ja, Szenenwechsel jetzt.
Genau, wir sehen einmal ganz kurz den Cheyenne Mountain von außen im hellen Tageslicht und wechseln dann auch zurück in den Briefingraum. Und Hammond wird von Carter erklärt, was der, also, ne, Carter lamentiert da ein bisschen rum, Hammond hört dann zu, O'Neill sitzt da rum, Daniel und Tiag sowieso. Und ja, Carter erklärt dann, ja, hier, man hätte keinen organischen Reste gefunden, aber eine nukleare Signatur, und zwar wäre das wohl Iridium gewesen. Und Daniel muss dann direkt an Cimmeria denken, die hatten ihn ja diese Box da gelassen, ne, für vom Sagan-Institut für Thor oder seine Leute. Und ja, ne, man ist sich dann sicher, das ist dasselbe Zeugs. Und ja, O'Neill wundert sich halt, ne, die Box sollte doch eigentlich Thor gegeben werden. Und ja, sie plänkeln noch so ein bisschen rum, ne, von wegen, hey, hier, Tiag, fasst es nochmal zusammen. We assume he's a member of the Asgard, ne, also er ist bestimmt ein Asgard, eine extrem fortschrittliche Kultur, wobei das jetzt zum Thema überhaupt nichts, ne, also keine Ahnung, ne, denn hier geht dann davon aus, ja, die Asgard könnten die Box bekommen haben und haben sie dann an uns zurückgeschickt und ja, Hammond, wir müssen hier, also General, wir müssen hier sofort, ne, Daniel ist ja total übereifrig, man könnte hier Kontakt machen, sofort müssen wir da uns melden, bevor die wieder abdampfen oder so, wobei, hallo, es ist ja nicht wie ein Telefon, wo du eine Rufnummer übertragen hast. Du weißt nicht, woher das Ding kam. Also wenn sie Thor gegeben haben, heißt das ja nicht, dass es von Cimmeria aus zurückgeschickt
wurde. Sie vermuten es vielleicht, aber...
Sie vermuten es, ja. Ja, und hier ist ein bisschen skeptisch, weil, ne, sie haben ja dieses... wie nennt er es? Dieses Goa'ulding-Thing zerstört. Also Thor Summer, ob die so gut auf uns zu sprechen sind. Das wüsste er nicht. Und ja, Hammond lässt sich auf jeden Fall bequatschen. Man wird um 13 Uhr eine Sonde durchschicken. Und ja, wenn da alles okay ist, dann dürften sie halt gehen. Wir sehen dann das Stargate, den Stargate-Raum. Ne? Techniker schicken halt ein Melb durch das aktivierte Stargate. Und im Kontrollraum hört man dann auch wieder hier dieses typische, man sieht dieses Molecular Deconstructing-Thing, ne? Dass es dann ankommt, eine Ankunft in, hast du nicht gesehen, so viele Sekunden. Und dann, ja, das Map zeigt Cimmeria und davor liegen verwundete Leutchen, auch ein Jafar-Soldier, ein Toter. Und ja, der hat so ein Bird, also ein Vogel auf der Stirn. Moment, da hat es gerade geklingelt, du kannst ja gerade überleben.
Ja, wir haben eine kleine Werbeunterbrechung, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Sommer, vergesst nicht, viel Wasser zu trinken, denn nur mit Wasser seid ihr krasser. Das durchsichtige Elixier des Lebens. Überall im Handel oder auch an eurem Wasserhahn.
Wasser?
Ich habe gerade eine Werbeunterbrechung gemacht und für Wassertrinken im Sommer geworben. Also was anderes
fiel mir jetzt nicht ein. Ach so, Nestle hat dich gekauft.
Ich wurde aufgekauft, deshalb, ja, irgendwer muss ja auch den Umzug finanzieren. Tut mir leid, es kommt nicht alles von alleine, ja.
Ja, Donia erkundigt sich, ob das Freunde von Tiag wären, und aber Tiag sagt irgendwie, also anstatt zu sagen, ne, wer ist denn das, ne, man könnte ja vom Goa'uld-Symbol ausgehen, er sagt dann aber nur, ja, Cimmeria ist offensichtlich nicht mehr sicher von den Goa'uld, und die Kamera dreht sich dann nach rechts auf Daniels Wunsch hin und man sieht dann Gerwin, das ist immer noch dieselbe Darstellerin von damals, und sie redet, also sie sieht halt, sie schaut das Melb an und sagt wohl irgendwas. Und ja, das Mikrofon wird dann sensitiver geschaltet und dann hört man auch endlich, was Gerwin sagt. Und die sagt dann, ja, hier, die Ettins sind gekommen, bitte helft uns, bitte, die Ettins sind gekommen, bitte helft. Ja, und damit endet das Intro. Endteaser, Opening Credits und Szenenwechsel.
Wir springen wieder in den Briefing Room. SG-1 folgt Hammond da die Treppe hinauf und ja, dort erklärt dann Daniel ihm, was Gavin da wohl gemeint hat. Die Simmerianer da benutzen das Wort Ettins für Gua'uld. Wobei, muss er das nochmal alles so erklären? Ich meine, der Hammond wird ja auch mal irgendwo in so ein Briefing, also so einen Bericht geschaut haben, oder?
Das dachte ich mir auch. Also, liegt aber daran, dass du natürlich dann immer für die Leutchen, für die Zuschauer, falls jemand neu dabei gekommen ist, immer nochmal so erklärst. Also jetzt nicht die ganze Backstory, aber nur so ein bisschen. Das ist ja auch gerade in der Szene dann so gewesen, dass man dann wirklich ein paar Dinge erklärt, die überhaupt nicht nötig wären eigentlich. Aber naja.
Ja, und tausende Jahre lang war eben Simeria auch sicher vor Gua'uld-Attacken. Und ja, jetzt also sind wir praktisch da hingelangt vor einiger Zeit und haben uns da eingemischt, auch in Thors Technologie. Tiel meint auch, dass Daniel recht hat. Und denn die Gua'uld schicken zuerst Jasespeer, habe ich noch nie von gehört. Also
die was?
Also so weiß ich nicht, dass... Es klang so wie Jasespeer im Deutschen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll oder was die im Englischen da sagen.
Advanced Scout, okay, also ein vorgeschobener Scout. Also,
vielleicht habe ich mich auch verhört, vielleicht auch Jagdspeer, weil das auch keinen Sinn macht. Da bin ich wirklich gestolpert. Aber also die schicken die da wohl immer durchs Gate und gucken dann, ja, wie ist die Verteidigung eines Planeten oder gibt es überhaupt welche und sollten diese Speer eben nicht zurückkommen, dann wird die Invasion dann verschoben. Ja, und Carter merkt an, dass es eben eine Tatsache ist, dass die Gua'uld jetzt dort sind und die Menschen könnten sich da auch nicht gegen wehren. Und O'Neill dann zum General, ja, wenn wir schon da Unordnung in diese Welt brachten, dann müssen wir auch, also wir haben eine bestimmte Verantwortung auch, das wieder gerade zu rücken, oder? Ne? Und Hammond versteht das auch, aber er möchte gerne mal den Advocat Diabolik spielen. Ist das ein Rechtsbegriff für Anwalt oder was ist das?
Advocatus Diaboli, den Anwalt des Teufels, okay.
Weil das war mir auch nicht so geläufig und kam auch überraschend so aus Hammonds Mund. Ja. Aber er sagt auch, ja, es ist nicht unsere Welt, ne? Sollten wir da wirklich eingreifen, oberste Direktive, was sagt das Sternenflottenkommando, das ist... Tiel tritt dann etwas nach vorne, ja, die Zerstörung von Thors Hammer, um mein Leben zu retten, war eben... die Ursache für die ganze Sache dort und ja, also ich bin da verantwortlich, sagt er. Aber O'Neill stellt sich demonstrativ neben ihn, ja, ich habe den Befehl erteilt. Dann tritt auch Daniel hervor, ich habe mit der Stabwaffe drauf gefeuert. Sehr schöne Szene und Carter ist da natürlich auch dabei und sagt, ja, und ich war auch dabei. Und O'Neill dann um die Frage.
Genau, das ist so ein bisschen, im Englischen gibt es da eine Pause, okay. Und sie sagt, and I, und sie weiß halt nicht, was sie sagen soll, weil sie hat ja mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun. Was there, sagt sie.
Ja, sehr schön. O'Neill dann auch nochmal jetzt zusammenfassend, ja, um die Frage zu beantworten, Sir, ich finde, wir sollten eingreifen. Sir, also nochmal, Sir, zweimal Respekt. Der Hammond schaut dann kurz zum Stargate hinunter, na schön, aber seien Sie verdammt vorsichtig.
Ja, wir sind auf Simeria am Stargate. Wir sehen wieder den toten Jaffa in der Nähe vom DHD. O'Neill und der Rest kommt durch den Event Horizon. Das habe ich bei der IMDb gelesen, wäre mir so nicht aufgefallen. Sie haben umgeräumt. Also Simeria sieht plötzlich, also das Stargate-Plateau sieht plötzlich ganz, ganz anders aus als in der letzten Folge. Also man hat da ein bisschen umdekoriert. Man war vielleicht wieder Clemens mit dem Fahrrad beim Ikea. Genau. Auf jeden Fall weder die Bäume noch die Landschaft. Das passt irgendwie nicht so zu dem, wo sie beim letzten Mal. Also
ist mir aber auch irgendwie nicht aufgefallen. Also klar, es ist jetzt mehr Wald, aber es kann ja auch einfach, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben die auch ein zweites Stargate. Also das ist mysteriös.
Ja, Carter sagt auf jeden Fall No Hostiles Inside, Sir, nachdem man sich umgeschaut hat. Und das hat mich an der Stelle schon sehr gewundert. Ne? Also, dass das dritte Mal, dass jetzt dieses Gate aufgeht. Ne? Also, einmal hat Gavin das aufgemacht, um die Box durchzuschicken. Dann kam das Melb da durch. Jetzt kommt das. Und weit und breit kein Schwein zu sehen. Ja. Das ist schon eher ungewöhnlich, dass die...
Kann man jetzt auch vielleicht etwas vorgreifen. Ich glaube, das war auch in den Fehlern angemerkt, hatte ich gelesen, dass Melb, das ist auch irgendwie gar nicht mehr da am Stargate.
Genau, man sieht gar das hatte ich mir als zweiten Kommentar, weil No Hostiles in Zeit, das ist aber auch No Melb either.
Hat einer einfach geklaut vielleicht, ja.
Ist irgendwie weg. Hat sich Gavin vermutlich draufgesetzt und ist dann davon gefahren, weil die ist nämlich auch nicht mehr zu sehen.
Das ist die logische Erklärung,
Ja, wir, das Team schaut sich um und O'Neill entdeckt dann leider etwas und ruft die anderen dazu und sagt dann, Kids. Ja, und hinter dem nächsten Hügel sieht man, das sind drei Pyramiden, die errichtet werden und ist wohl nicht so die beste Nachricht. Ja, es gibt ein Geräusch, Gavin hat sich wohl vom Melb entfernt, ist wohl wieder zu Fuß zurückgelaufen und kommt nämlich aus dem Busch und ja, sie freut sich, dass das Team wieder zurück ist und ja, was denn passiert sei, fragt dann Carter, wobei das doch relativ offensichtlich ist, ne? Ja. Also die Goons sind gekommen, also
im Briefing Room geschlafen irgendwie.
Ja, ne, und Gavin sagte, ja, wir dachten, das wäre Ragnarök und Daniel.
Grüße an alle Vikings-Fans.
Ja, das ist Daniel erklärt das dann nochmal, vermutlich dann zu Jack. Also er sagt es halt einfach nur, er dreht sich nicht explizit zu Jack, aber Jack ist ja immer der, der nicht weiß, was ist. Ja, Gavin berichtet halt, ne, Feuer am Himmel und ja, dann kam ein großer Donner und ein großer metallischer Spitzding kam durch die Wolken und das ist auch geil, weißt du, dann ist Tiag derjenige, der den Erklärbär macht, der sagt dann Agur Ultatak, weil, ja. Ne, und O'Neill guckt die wieder skeptisch an, hallo, O'Neill weiß, was ein Hattack ist, und dann sagt Tiag dann nochmal, a Pyramid Ship. Also, völlig überflüssig, aber das ist wieder dieses typische, man muss dem neuen Zuschauer gegebenenfalls erklären, was ist.
Oder wollte also auch mal, wie Daniel, so den Erklärbär machen für O'Neill, ja. So. Ich weiß auch was, einen Moment, ich melde mich.
Ja, Streber, also wirklich. Naja, Kendra berichtet auf jeden Fall, dass die Gur-Ulter irgendwie rumgelaufen wären und alles abgefackelt hätten. Das Dorf wäre weg und auch die Farmen. Und der geht dann nochmal darauf ein, dass sie behauptet hätte, Kendra wusste, dass sie kommen. Und ja, Gavin erzählt dann, ja, genau, sie hätte von ihr die Box erhalten, die sollte sie ins Cage schmeißen. Das ist auch geschehen, ne? Aber zu großen Kosten, weil da liegen ja auch tote Männer hier rum und erklärt sie auch, ne, Husband und ihre Brüder wären das gewesen. Und ja, während sie sich dann unterhalten, ballert von irgendwo, kommt ein Weapon Blast her, also hier so ein Stabwaffengeschuss und ja, man versteckt sich und feuern auf die Angreifer und ja, irgendwie, man zieht sich dann auch zurück. Also, wie im typischen Actionfilm, keiner trifft irgendwas, ne?
Das wäre ja auch zu schön.
Ja, auf jeden Fall versteckt man sich dann hinter dem kaputten Hammer und O'Neill zieht dann eine Granate und schmeißt sie auf die Jafar und die fliegen natürlich in die Luft und ziehen sich dann aber hinterher doch zurück, weil noch mehr Verstärkung kommt. Man ballert den SG-1-Team hinterher, trifft aber auch nichts und ja, irgendwann verlieren sie die Spur und laufen in eine andere Richtung. Das SG-1-Team hat sich hinter so einem Hügelchen versteckt, hinter so einem großen Baum und ja, die Jaffa dampfen ab und wir kommen zu einem Themenwechsel. Also, wir sind immer noch im Sumerian Forest, wir sehen Gerwin, die Daniel und Carter durch den Untergrund. Wobei, die haben sich doch getrennt, haben wir das
doch irgendwie? Ja, die haben sich jetzt irgendwie getrennt, ja. Das hatten wir ein bisschen.
Gavin, my husband. Nee, eigentlich nicht. Broken Hammer.
Jack und Tia flüchten in den Wald und die anderen. Und
Jason, ach so, ja, okay. Ne, ja, okay. Ja, hast recht. Die lenken das Feuer auf.
Genau.
Ja, genau.
Also kein Problem. Ich fange nochmal an. Genau, also wir sehen, zwei bleiben da oder der Rest, also die trennen sich SG-1, um einfach die Wachen da irgendwie abzulenken und Tiag und Jack zu zweit flüchten sie durch den Wald. Ja, es wird natürlich auf sie geschossen und wie ein Wunder auch nicht getroffen, ne, ist klar. Sie laufen dann weiter und verstecken sich da.
Wobei, ja. So klar ist das nicht. SG-1 stirbt doch regelmäßig. Also
stimmt,
so ist es doch jetzt nicht. Ne? Also die Gur-Ult haben auf jeden Fall eine bessere Trefferquote als SG-1.
Ja, sie laufen da weiter, verstecken sich in so einem Baumstumpf und wir sehen woanders nun Gavin, Daniel und Sam, also die drei, auch durch den Wald hetzen und Gavin führt sie an, sie kennt da ja das Gelände. Ja, dann knackt es, also sie verstecken sich, hören ein Knacken und hinter den Büschen sind sie. Ja, die Gavin zieht ihr Schwert und Daniel und Sam natürlich die Waffe. Dann nähern sich eben die Schritte und ohne Vorwarnung stürmen sie dann die drei aus dem Versteck und ja, hätten dann fast Jack und Tiag umgenietet, aber ja, das war ein Überraschungseffekt. Und O'Neill auch so, hat sich erstmal erschreckt. Ja, dann vergehen ein paar Schrecksekunden. O'Neill erkundigt sich, ob denn da alles in Ordnung sei und Carter bejaht das. Wohin denn jetzt? Daniel, ja, tja, als ehemaliger Gur-Ult Wirtin könnte ja Kendra uns eventuell helfen, ne? Also kannst du uns denn zu ihr bringen. Gavin meint dann ja hier lang. Ja,
sie ist ein bisschen zögernd, ja. Muss man dazu sagen. Ne? Also sie guckt auch ein bisschen pikiert, aber...
Wirkt jetzt nicht irgendwie freudig auf diese Zusammenkunft bevorstehende, ja.
Wobei das eh merkwürdig ist, also wie sollte Kendra, ne, als ehemalige Goa'uld-Wirtin denen bei einer groß angelegten Goa'uld-Invasion helfen können, außer dass sie vielleicht kämpfen könnte. Aber
sie könnte kämpfen und SG-1 immer heilen, weiß ich nicht, ja.
Ja.
Ist etwas optimistisch.
Ist dann wie bei StarCraft, weißt du, vorne die Marines und hinten hast du den Medic, der dann immer...
So könnte es laufen, ja. Auf jeden Fall folgen sie dann Gavin durch den Wald und eine kleine Einmannsiedlung da und auch sieht auch wie eine Ruhestätte eher aus. Gavin führt jetzt auch aus Kendra und ihre Familie, wohnen jetzt hier. Bestimmt sind sie schon bei Thor. Ja, dann gehen sie zu einem Grab und ja, meine liebste Kendra nutzte ihr Wissen nur zum Heilen und ja, so haben sie es ihr gelohnt. Sie haben bereits über die Hälfte unseres Volkes getötet. Ja, auf dem Grabstein liegen auch dann ihre eben erwähnten Goa'uld-Geräte. Ja, also das ist wohl auch so Sitte, sagte Gavin, eben diese liebsten Gegenstände einer Person dann auf das Grab zu legen. Also, kennt man ja auch. Und das hätte sie dann wohl mit zu Thor dahin mitgenommen bei der Reise.
Also ja, hier gibt es einen Fehler, also generell einen Logikfehler an der ganzen Geschichte bis jetzt. Das stand nicht in der IMDb, da bin ich selber drauf gekommen. Und zwar, wir haben hier irgendwann am Vormittag, muss es ja gewesen sein. Ne? Hammond hat ja gesagt, wir schicken um 13 Uhr eine Map durch. Das heißt, irgendwann am Vormittag oder um die Mittagszeit rum, ne? Also vor R1, kam ja der Anruf, also die Box, die durchgeschmissen worden ist.
Und die Sonne steht und falsch,
Nee. Gavin hat ja jetzt erzählt, sie hat von Kendra dieses Gerät in diese Box bekommen, damit sie ins Gate schmeißt. Das heißt, die wird es vermutlich auch am Vormittag irgendwie erhalten haben, ne? Hm. Also Kendra lebt vormittags noch, Gavin die Box, Gavin geht los, schmeißt das Ding am Vormittag durch das Gate, um 13 Uhr kommt das Map durch. Man sieht Gavin und braucht dann vielleicht noch ein Stündchen, zwei Stündchen, um sich irgendwie vorzubereiten.
Zack,
und
schon Grab organisiert, alles ist
gelaufen. Genau, und dann ist mittlerweile die komplette Familie beerdigt, eine riesen Tempelanlage ist es ja nicht, ne? Aber wirklich, ne? Schön alles.
Das kriegst du nicht in einer Stunde hin, hast du schon recht, ja.
Genau, also das ist totaler Mumpitz. Also,
ist mir aber auch echt nicht aufgefallen, ja.
Vor allen Dingen, wie Gavin das in den ein, zwei Stunden, seitdem sie an Gate war, wieder zurückzukommen, hierhin, ne?
Ja, das ist ja auch ein Weg, ne?
Genau, und dann nochmal zum Gate zu hüpfen und dann in der Zeit wirklich dann auch hoch diesen Tod, ich beerdige sie und jetzt gehe ich zur Gate und also völliger Mumpitz.
Ja, hier haben wir vielleicht wieder so eine Zeitreise-Paradoxon.
Genau, ja, man ist sich ja immer so, die Stunden sind ja da immer unterschiedlich.
Am Ende hat es Daniel alles nur geträumt und dann haben wir es alles erklärt.
Ja, genau. Die sind immer noch bei Dwight Schultz in Gefangenschaft.
Das ist eine Möglichkeit. Und am Ende der letzten Staffel, in der letzten Folge, so... Zack, zieht einer die Schläuche.
Überraschung. Ja, Tiak und Daniel sehen sich ein bisschen hier an der Grabstelle um und Daniel sitzt da faul wieder in der Gegend herum. Carter schaut sich Kendras Besitztümer an und wobei, ne, das hattest du ja gerade erzählt, nur das ist eigentlich ja nochmal eine Wiederholung. Carter nimmt sich hier das Handgerät nimmt sie sich, ne, und streift das über ihre Fingertips. Also sie sieht so ein bisschen belämmert aus, ne, also als wäre sie nicht so ganz sie selber.
Ja, so ferngesteuert.
Und, Daniel fällt das auch auf. Und, ja, Carter fubbelt damit so ein bisschen rum und plötzlich leuchtet der Stein und dann, Gavin fällt das auch auf und sagt dann, ja... Wobei hier im Transcript steht, alarmingly looks at Daniel. Aber Gavin ist ja da total erfreut zu Carter. Hey, du hast die Macht.
Das hat mich voll irgendwie an Star Wars erinnert, ne? Die Macht ist mit dir und deinem Bruder.
Ja. Oder an Austin, nicht an Austin Powers. Hier, wie heißt denn das?
Sinnlos im Weltraum, oder?
Nee. Nein, durchkämpft die Wüste. Ja, Spaceballs.
Spaceballs, ja.
Ne? Du hast den Saft. Ja, Daniel findet das jetzt gar nicht so unverständlich, ne? Erklärt dann auch, ne? Kendra hatte das, weil sie mein Goa'uld-Host war, ne? Du warst ja auch der Host von Jolina und sagt, ja, aber ich kann das nicht kontrollieren. Und ja, Gavin beruhigt sie und sagt, ja, hier, das braucht Jahre, hat Kendra immer erzählt. Und O'Neill bedrängt zum Aufbruch, wird aber auf die Carters Fähigkeiten hingewiesen und ja, Carter soll das dann nochmal vorführen und Gavin sagt dann, ja, konzentriere sich und ja, dann funktioniert das auch und zwar brennt Carter dann einfach mal so ein Loch in den Boden. fummelt dann ganz erschreckt mit ihrer Hand rum und Donnie sagt dann, hey, hey, watch where you're pointing that thing. Und Carter ganz geknickt, okay, okay. Ja, und Daniel total begeistert, hey, ist ja cool, Sam könnte uns dann helfen, die Ghoul damit zu bekämpfen und oder sie könnte auch diese Healing Devices benutzen. Und Carter wechselt dann zu diesem Healing Gerät und zielt irgendwo ins Leere. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Healing Gerät natürlich nur beim Heilen hilft. Also die Luft kannst du schlecht heilen, also dass da nichts passiert. Ja. Ist eigentlich klar, es passiert nämlich auch nichts. Und ja, Gavin beruhigt sich nochmal, ja, ja, das dauert halt, ne, dauert halt. Und muss man halt viel üben. Und ja, O'Neill drängt jetzt aber wirklich nochmal zum Aufbruch und sagt, hier, nimm den Krampel mit und dann verdrücken wir uns. Und ja, Gavin will das SG-1-Team dann dahin führen, wo sich ihre Leutchen versteckt haben. Und es kommt zu einem Szenenwechsel.
Wir springen da, also es gab so einen Marsch durch den Wald wohl und wir sind dann in einer Höhle angekommen. Da sind auch so Fackeln, also dass man da, also in der Höhle, ne, von außen, es wäre ein bisschen ungünstig so, da wissen die Ghoul, ah, die sind da, gut. Wobei, wo sollen die auch sonst sein, als wo sich verstecken, ja. Die Gavin führt SG-1 da eben in das Innere der Höhle und die werden dann auch etwas kritisch beäugt, da sind schon einige Männer, die ihre Schwerter ziehen. Einer sagt da auch Halt und das ist ein Olaf, heißt er, der wird gespielt von Andrew Cavendish, wenn man ihn so ausspricht. Ja, zweimal Airwolf, zweimal Highlander, darf natürlich auch nicht fehlen. Und der spielt noch in späteren zwei Folgen ein Jaffa in SG-1 und hat auch in einem TV-Movie Babylon 5 The Legend of the Rangers To Live and Die in Starlight mitgewirkt, den Captain Bart Crack. Grüße an der Stelle an Gregor und den Grauen Rat, ja.
Du hast ein paar Sachen vergessen. Ja. Er hat zweimal in MacGyver mitgespielt.
Oh, das habe ich überlesen, ja.
Er hat einmal in Bill und Ted's verrückte irre Abenteuer, also in der Serie, mitgespielt. Na, Highlander hat es erwähnt. Er hat bei Sliders mitgespielt in Poltergeist. Als Stimme eines Lieutenants bei den Ninja Turtles Next Mutation, also bei der Trickserie. Er war als Womack, ich kenne die Serie nicht, in der Police Academy Serie dabei. Er hat einmal Seven Days gemacht. Er hat einmal in 4400 mitgespielt. Er hat einmal in Man in the High Castle mitgespielt. Einmal in Arrow, einmal in Project Blue Book. Und die Liste ist ewig lang. Also er hat wirklich viele, viele kleinere Rollen gespielt. Ja.
Gavin meint auch zudem direkt beschwichtigend, ja, das sind Freunde hier, die sind durch den Ring gekommen. Und ja, der ist aber noch erzürnt, meint dann, hier, das sind doch die Hunde von Midgard, ne, ihretwegen hat uns Thor den grausamen Ettins überlassen und ja, sie haben doch diesen Hammer von Thor zerstört, ja, vielen Dank dafür und ja, aber sie können uns doch retten, meint Gavin und mit der Hilfe hier könnten wir die Macht auch von Thor nutzen, aber ja, der Olaf bleibt erstmal dabei, ja, hier, Thor hat sich abgewandt, weil sie Böses tun. Und O'Neill platzt es auch der Kragen. Ja, das darf doch alles nicht wahr sein. Ist euch denn nicht klar, dass diese Frau recht hat? Ne? Wir könnten euch helfen, wenn ihr es zulasst. Und die Stimmung wird etwas neutraler. Olaf fragt dann nach, wie das denn, also wie könnte man helfen? Und Carter meint auch, ja, wir waren schon mal siegreich gegen die Gua'uld, ne? Also wir haben es voll drauf. Tialk meint auch.
Wobei, wenn die deutsche Übersetzung ist, ist das ja mal wirklich. Wir haben auch schon mal gegen die Gua'uld gewonnen. Ja, ja. Im Englischen klingt es ein bisschen anders. Okay. Dann sagen sie, wir haben die Gua'uld schon vorher bekämpft und wir haben sie geschlagen. Das klingt natürlich viel, viel zuversichtlich. wir haben auch schon mal die Gua'uld geschlagen.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Das klingt wie so ein Freundschaftsspiel Peru-England. Ja, wir haben haben wir es geschafft. Ja. Auch witzig, jetzt Tialk sagt, ja, ich werde auch hier bleiben und gemeinsam mit euch kämpfen und so lange, bis die vom Planeten vertrieben sind. So nach dem Motto, okay, wenn ich bleibe, ne, dann schaffen wir das. Ja. Die Männer senken jetzt ihre Schwerter, nachdem sie sich anschauen und ja, die Stimmung wird lockerer. Ne. O'Neill sagt auch nochmal, ja, wir müssen allerdings schon wissen, womit haben wir es hier eigentlich zu tun. Ne? Also seid ihr auch bereit, uns überhaupt da zu helfen. Olaf meint, ja, ich weiß, wie wir eben die Patrouillen da umgehen könnten und er würde sie auch führen und O'Neill findet das natürlich dufte. Olaf führt sie hinaus dann in den Wald, Sam und Daniel bleiben da zurück, ne? Vielleicht, wenn es weniger sind, können die schneller laufen oder, wer weiß, Szenen wechseln nun wieder.
Naja, für Frauen und Kinder müssen halt in Sicherheit gebracht werden. Daniel benimmt sich ja oft mal sehr, sehr kindisch.
Der kleine Daniel möchte aus dem Höhlenparadies abgeholt werden.
Mhm. Wobei die Lösung des ganzen Konflikts ist doch klar, ne? Wie es weitergeht, das wissen ja versierte Disney-Gucker, ne? Olaf holt jetzt einfach die Eiskönigin und dann wird alles vereist und die Ghoul sterben und fertig.
Ja, das wäre auch ein Ansatz.
SG1, also der Teil, der halbe SG1 schleicht halt mit Olaf draußen im Wald rum und währenddessen gibt es aber in der Höhle weiter. Ja, die Leutchen kochen und Carter schaut sich nochmal ihr Goa'uld-Krempel an, den sie da von Kendra mitgenommen hat. Und ja, Gavin sagt dann, ja, hier, wenn Olaf recht hat, dann bist du unsere... Wobei, bist du, sind sie, seid ihr unsere einzige Chance, weil es ist ja with you, das kann ja alles heißen im Englischen. Also, ob sie das jetzt speziell auf Carter gemünzt hat mit ihren Goa'uld-Fähigkeiten... I don't know, aber auf jeden Fall sagt Gavin, ohne euch schaffen wir das nicht. Ja, nee, beschwichtigt dann auch nochmal, ja, ich glaube nicht, dass Thor hier irgendwie böse auf euch ist, der ist noch weit, weit weg.
Im Deutschen ist es, glaube ich, auch auf das Team gemünzt, also liegt unsere letzte Hoffnung bei euch, ja.
Okay, ja, deswegen hätte er den Hammer da gelassen, um sie zu beschützen und ja, Gavin sagt dann, und dann taucht das erste Mal etwas Neues auf, also sie haben nicht nur umdekoriert, sie haben auch irgendwelche neuen Locations geschaffen, ist vermutlich eine Mission Disc oder sowas, ne? Hat der Gatekeeper, der Torwächter hier, Brightschulz,
dazu
erfunden. Hall of Thorth Smite. Da könnte man bestimmt noch irgendwie was Tolles mit anstellen. Und denn ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, hier. Gavin berichtet dann, das gäbe wohl alte Märchen, alte Sagen, dass es da eine Halle gäbe, wo Thor irgendwelche Sachen hinter seine Macht hinterlassen hätte, die uns helfen könnte, uns zu verteidigen. Und ja, Daniel freut sich. Cool, Asgard Weapons und so sowas. Und ja, wo ist denn der ganze Kram? Und ja, dann kommt es zu einem Szenenwechsel.
Ja, wir sind da bei einem Goa'uld-Lager. Die drei verlassen da den Wald nun, schleichen da im erhöhten Gras herum. Olaf dann ja hier zeigt dann auf die drei großen Pyramidenschiffe, die noch im Aufbau sind. Und O'Neill dann, du wartest hier. Und wer sagt, ja, alles klar. Derweil pirschen Jack und Tielk sich da näher heran und lassen auch das Gras da hinter sich, das erhöhte. Und Jack holt sein Fernglas hervor und ja, wir sehen da einzelne Jafar. Einige mit Helm, manche ohne. Und ja, O'Neill fragt auch, was die denn da für einen Kopfschmuck tragen. Oder vielleicht meint er auch Tattoo. Könnte beides
sein. Ja. Im Englischen fragt er nämlich, what's with the head?
Ja, wobei mich das jetzt im Nachhinein nochmal wundert, weil, nee, hatten wir nicht zuvor schon gesehen, irgendwie...
Doch,
beim Gate gab es auch tote Jafar.
Mindestens beim Film.
Deshalb. Nee, ich dachte nur, dass die vielleicht schon erkannt haben könnten, wer da jetzt da ist von den Jafar.
Nee, eben, das sag ich ja. Also O'Neill hätte das wissen müssen, weil wir kommen ja gleich zu, Tiag erklärt es ja, aber genau denselben Leuten, also zumindest einem davon, sind sie ja schon begegnet.
Genau, erstens das.
Im Film.
Und ich habe mir halt gedacht, dass vielleicht vor dem Gate auch einer von denen tot war, oder waren dann nur diese Dorfleute tot, das weiß
ich nicht. Nee, das ist doch das, wo Tiag nicht drauf eingegangen ist. Ne? Es fragte doch direkt, was ist denn das für ein Symbol, Freunde von dir oder so, dass Tiag ja gar nicht drauf eingegangen. Da sagte dann nur so, oh, Samaria ist nicht sicher.
Deshalb, das hat mich ein bisschen gewundert, aber gut, jetzt fällt's denen auf. Ja. Und O'Neill sagt auch, die Typen sehen hier aus wie die damals bei Ra auf Abydos. Und Tiag hat jetzt eine Idee auf einmal. Ja, das sind Horus, sie schützen die Familie von Ra. Vermutlich dienen sie hier dem Goa'uld Heru'ur. Der ist dann Ra's was? Cousin? Onkel? Hä? O'Neill fragt danach und ja, er ist der Sohn von Ra und von Hathor. Und O'Neill, ja, reizende Familie, was?
Nein, im Englischen sagt er schönes Hundefutter.
Echt?
Ja, nice Pedigree.
Okay.
Nein, Pedigree ist halt eine Hundefuttermarke.
Oh Gott. Das ist natürlich nochmal interessanter. Ja, okay. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie die Goa'uld so Hundefutter essen.
Wer weiß, was die essen, keine Ahnung.
Stellst du so einen Napf hin? Tiag führt nochmal aus, ja, das ist ein mächtiger Pharao und gefürchtet selbst unter den Goa'uld. Er ist ein Eroberer und eliminiert eben alle, die sich ihm in den Weg stellen würden, sogar andere Goa'uld. Also er ist da sehr auf Konflikte wohl aus. Ja, dann hören wir einen stöhnenden Olaf, als ob er sich irgendwo befreien will. Und Jack und Tiag drehen sich dann um und Jafar Wachen haben den wohl entdeckt und gefangen genommen. Und ja, dann sehen wir auch einen Goa'uld in einer goldenen Rüstung, Gesicht ist
so
noch verdeckt.
Genau, ja. Ja, einmal kurz auf die Jafar. Es wird nicht genau gesagt, wer was ist. Ne? Man sieht ja auch gegebenenfalls nur mit Maske. Also einer dieser Jafar, die da rumlaufen, wird gespielt von Michael Tiernan. Hat einmal in Sentinel mitgespielt, einmal in Millennium, ein weiteres Mal in SG-1, wobei ich habe hier SG-Ausrufezeichen stehen. Zweimal Outer Limits, einmal Seven Days, zweimal First Wave, einmal in Smallville, einmal in Arrow und einmal in der Twilight Zone.
Ja.
Und ja, den Typen in goldenen Rüstung, das ist Hero Ur, der wird gespielt von Douglas Arthurs und den hatten wir zuletzt und als in The Serpent's Lair als Karl. Also da sind wir ja auch drauf eingegangen, ja, dass er noch zweimal weitere Male auftaucht, glaube ich zweimal.
Ja, hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben, etwas an Kane erinnert von Command & Conquer. Also ich habe da nochmal die Bilder verglichen. Okay, sieht ein bisschen anders aus, aber so vielleicht Bruder, Halbbruder könnte es schon sein, ja. Es wird nochmal erklärt hier. Ach nee, es wird gar nicht erklärt. Ich habe mir das einfach rausgeschrieben jetzt. Ich will euch nicht belügen, ne? Genau. Es gibt wohl noch einen anderen Namen für Hero Ur, das ist Horus.
Da kommen wir gleich zu.
Genau, der Name.
Das wird ja später noch erklärt,
noch Daniel. Erklärt?
Beim Gespräch mit Daniel.
Dann lasse ich das jetzt, weil ich war mir nicht sicher. Genau. Und der MacArthur, einfach Douglas Arthur, genau, der einmal Highlander darf auch nicht fehlen. Auch Akte X einmal und ja, Riddick, den Film, kennen vielleicht auch einige. Und er wird jetzt...
Ansonsten die komplette Liste kriegt ihr natürlich in unserer The Serpent's Lair-Folge.
Und ja, taucht auch nach dieser Folge noch zweimal auf. Ja. Olaf sagt nochmal hier, ja, unser Gott ist Thor und er hat uns gelehrt, aufrecht zu stehen. Wird dann in dem Moment von einem Jafar so in die Knie unsanft getreten, sodass er auch zu Boden fällt. Und ja, der Helm von Hero Ur fährt ein und man sieht jetzt halt sein Gesicht auch.
Dein Gott kann dir nicht mehr helfen, allein ich kann das.
Jack und Tirk tauschen Blicke aus, besorgt, und der Hero Ur dann auch weiter, ja.
Es sind Fremde durch dieses Ding gekommen, das ihr Portal nennt.
In der Zwischenzeit montieren Jack und Tirk so die Schalldämpfer auf die Waffen. Praktisch, dass sie die immer mithaben. Ist mir auch noch nicht so.
Was auch vor allen Dingen total sinnvoll ist, wenn man irgendwo drauf auf Leute ballert, also außer man hat ein Scharfschützengewehr und ist einen halben Kilometer weit weg. Ne, damit man nicht weiß, wo der Knall herkommt. Ja. Aber so, man sitzt 100 Meter weiter, ballert auf irgendwelche Leute. Also da brauche ich keinen Schalldämpfer für, man wird eh entdeckt.
Aber die sind doch wegen der Party noch so geräuschempfindlich oder irgendwas.
Ja,
Herr Ur fragt nochmal.
Wer sind Sie?
Und einer der Jafar legt dann seinen Arm um Olafs Kopf. So, ja, sag es. Ja, Jack und Tirk zielen nun und Herr Ur weiter, ja.
Sag es.
Und Olaf bleibt dabei, unser Gott ist Thor und hier, wir sollen den Tod nicht fürchten, hat er uns auch gelehrt.
Ja. Hat er euch auch gelehrt, furchtbare Schmerzen zu ertragen.
Und der Herr Ur aktiviert jetzt sein Handgerät und Olaf dann so, nein. Und das ist wohl jetzt der richtige Zeitpunkt für Jack und Tirk und sie schießen auf die Wachen, die gehen zu Boden, nur Herr Ur nicht, ne. Das ist so, er hat nämlich sein Schutzschild aktiviert. Das kennen wir ja auch schon von unserem jetzigen verschwundenen Systemlord.
Oder Toten.
Ja, oder Toten. Und ja, die Jafar sind nun alle erledigt. Sie rennen zu Olaf und flüchten dann mit ihm. Tirk dreht sich nochmal um und schießt dann auf einen der Wachen da hinter Hero Ur. Man kennt es, ne? Das böse, glühende Augen dann wieder. Und Jack und Olaf werden dann verfolgt auch. Und ja...
Er schießt nicht auf den Jafar, fällt mir gerade ein.
Ach so.
Hero Ur will sich zu einer Stabwaffe bücken, die ein toter Jafar fallen gelassen hat, und Tiag ballert auf die Stabwaffe, damit man ihn nicht hinterher schießen kann.
Ja, es treffen dann auch weitere Wachen ein und Hero Ur meint auch, ja.
Verstärkt die Wachen am Chapa Ei, beeilt euch.
Der Satz macht natürlich auch keinen Sinn, oder beziehungsweise es ist eh immer Quatsch, dass da nie Wachen stehen. Ich meine, das ist taktisch irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, hatten wir ja vorhin auch, ne? So von wegen, also dreimal geht das Gate auf, die geholt werden das bestimmt anmessen können, aber ach ja.
Nee.
Was soll.
Haben gerade, machen gerade Pause und essen ihr Hundefutter. Das wäre jetzt meine Erklärung, ja. Und auf Hero Urs Befehl jetzt laufen eben diese Wachen los und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
Ja, wir sind wieder in der Höhle. Tia, Cornelian und Olaf kommen rein und ja, Daniel, dann was ist denn passiert? Seid ihr auf Apophis getroffen? Wo ich mir dann denke, Apophis ist in den Augen von SG-1 eigentlich tot.
Ja.
Ne? Also, habt ihr einen Geist gesehen? wollte Daniel vielleicht irgendwie sagen? Und dann, ja, Tiag, nee, wir sind auf Hero Ur getroffen. Und Daniel, nee, wirklich, wirklich, wie cool. Und Daniel dann, ja, Horus, die Elder, ein alter ägyptischer Gott, böser Gott und... ja, kein Wunder, ne? Eltern waren Ra und Hathor. Und interessanterweise Es gibt Hero-Ur die Elder, also Hero-Ur der Ältere. Es gibt aber gar keinen Hero-Ur den Jüngeren, keinen Horus den Jüngeren. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass es der Horus die Elder war, war ein Gott in Oberägypten. Der neue, in Anführungszeichen, Horus wurde dann in beiden Teilen verehrt, nachdem die beiden Länder zusammengeschlossen worden sind. Aber interessant, was ich hier in der ganzen Geschichte finde, ist eher so von wegen, warum nennen sie ihn überhaupt Hero-Ur? Es sind Horus-Wachen. Und warum sollte der Typ dann nicht einfach Horus heißen, anstatt Hero-Ur?
Wäre zu einfach vielleicht, ja.
Ist irgendwie merkwürdig. Und ja, O'Neill wiegelt ab, wissen wir alles. Und ja, Carter erkundigt sich noch, ob man irgendwas gefunden hätte. Und O'Neill dann, ja, mit genug Artillerie könnten wir die Pyramiden nach Smithereens befördern. Und,
im Deutschen sagt er, wir könnten diese Pyramiden zur Hölle schießen. Das klingt auch merkwürdig.
Genau, to high hell, ja. Und die schlechte Nachricht, erkundigt sich dann Daniel, ja, Gateway wohl schwer bewacht und die Goa'uld wissen von ihrer Existenz, zusammengefasst ist halt, ne, man könnte halt die Sumerianer nicht evakuieren und ja, man müsste halt aushalten, bis irgendwie sich die Wellen wieder glätten und dann macht hier halt wieder irgendeinen blöden Wortwitz, things will not calm down, Daniel Jackson, they will in fact calm up.
Da braut sich eher was zusammen, ja.
Ja, genau. Ne? Und O'Neill erklärt dann nochmal, ja, der meint natürlich, die Sachen werden hier eskalieren. Tiak berichtet dann aber, dass es gar keine Schiffe wären. Er sagt, diese Pyramiden wären Landeplattformen für Mutterschiffe.
Landepodien im Deutschen, da bin ich auch sehr gestolpert.
Pedestals heißt es hier, ja, irgendwie sowas. Ja. Und werden wohl ganz bald ankommen und werden viele, viele Death Gliders mit sich bringen. Dass das keine Pyramidenschiffe sind, sondern Landeplattformen, ist gleich auch noch wichtig. Da kommen wir aber ja später zu.
Ja, aber das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, naja.
Ich kann mir vorstellen, dass du für ein Mutterschiff halt viel, viel Naquada brauchst und Cimmeria ist jetzt nicht so dafür bekannt, dass die da irgendwie große Vorräte dabei haben oder so.
Ist das einfach ein Fehler in der Episode an sich? Die ist jetzt in diesem Punkt nicht logisch geschlossen, weil vorhin wurde eindeutig verifiziert, das sind Gua'uld Mutterschiffe. Jetzt sind es Landepodien. Also man entscheidet
sich. Das wurde nur vermutet.
Ja, aber
Von Jack, glaube ich. Ne? Also von wegen, der ist ja nicht nah genug dran gewesen, um zu sehen, was das denn nun ist.
Ist ein bisschen komisch. Wobei ich auch denke, so ein Schiff könnte zur Not auch ohne so ein nur auf so einer Pyramide, sag ich mal, landen, dann ist es halt im
Sand. Dann reißt man sich aber, Clemens, also bitte. Hast du so ein Nigelnagel, so ein neues Mutterschiff und landest das auf irgendeiner Steinwüste, dann verkratzt du dir nur den
Unterboden. Ja, dann müssen die Praktikanten eben wieder da mit der Schleifmaschine ran, aber
durchkämmt die Wüste.
Genau.
Damit es ganz, ganz feiner Sand ist.
Ja.
7x7.
O'Neill meint auf jeden Fall, man müsste sich jetzt irgendwie was einfallen lassen und Carter, ja, wir haben doch hier C4, damit könnten wir vielleicht die Mutterschiffe da in die Luft sprengen.
Die Nicht-Mutterschiffe.
Ja. Ja. Dann sprengt halt die Landepodien. Auf jeden Fall hat's. Sie will sprengen, ja. Und O'Neill meint aber, ja, wir haben aber trotzdem ein Problem, denn all unser C4, damit das Lager da in die Luft zu jagen, was machen wir denn dann, wenn die Raumschiffe kommen? Und Daniel bringt jetzt eine weitere Möglichkeit ins Spiel. Hier, es gibt da wohl eine Legende über Thors Halle der Macht und ja, da haben wir jetzt für so altertümliche Sachen, Märchen keine Zeit, sagte O'Neill. Carter, der bei allem Respekt, ne, wir hielten ja Thors Hammer auch für einen Mythos und dann haben wir ja gesehen, gab es wirklich.
Wieso, der ist doch kaputt.
Ja, jetzt. Nachdem sie da waren, genau. Ja, SG-1 lässt jeden Planet verwüstet zurück, muss dann immer aufgeräumt werden. Daniel bleibt aber dabei, ja, hier, vielleicht gibt's noch eine andere außerirdische Waffe irgendwie, die hier seit Jahrhunderten versteckt liegt, ne? Und Carter ist auch auf seiner Seite, man solle nichts unversucht lassen. Und sowieso, Gavin könne uns auch dahin führen, sagt Daniel. Und nun ist auch O'Neill überzeugt, na, ich geb's ungern zu, aber unser alter Kumpel braucht wohl Hilfe. Ja, nee, ist eine brauchbare Hilfe. Und dann macht ihr beide euch halt da auf die Suche nach dieser Waffe oder was das sein mag, ne? Und ich und Tiag, wir werden hier die Abwehr organisieren mit Sprengladungen.
Genau, ja. Wir machen jetzt einen auf Selbstmordattentäter.
Ja, man teilt sich jetzt auf, ne? Jack, Tiag und Olaf verschwinden und Sam, Daniel und Gavin, dann gehen auch Szenenwechsel.
Wir sind im Wald, wir sehen ein Ding, was ähnlich aussieht wie Thors Hammer. Und ist eigentlich genau dasselbe. Du hast in der Mitte oben so ein rotes Juwelchen. Ja, Gavin sagt dann, ja, das wär's wohl. Und Daniel, dann das ist die Halle der Macht. Und denke, ja, wie, hast du was anderes erwartet? Und der sagt dann, ja, vielleicht eine Halle?
Könnte sein.
Ja, Carter stellt dann auch nochmal fest, ja, ich sehe nichts, was eine Waffe sein könnte. Und Gavin, ja, das ist es aber, genau das ist es. Und Daniel kennt das ja schon, ja, hier, cool, das könnte ja genau dieselbe Funktion sein wie der Obelisk am Gate, der einfach Tiag und ihn und ne, alles da weggebeamt hätte. Ja, er fängt dann da an, am Obelisk rumzufummeln. Gavin sagt zwar, das wäre verboten, den Stein da anzufassen, Daniel tut es trotzdem und alle drei sind weg und tauchen an einem dunklen... in einem dunklen, ja, Raum auf. Ja, Taschenlampen sind angemacht und man sieht halt drumherum irgendwie weit entfernt auch irgendwelche Wände. Und ja, ne, Daniel stellt dann auch fest, ja, okay, das ist definitiv eher was Hallenartiges. Ja, Carter wieder so ein bisschen ängstlich. Ich habe hier ein schlechtes Gefühl dabei. Und ja, Daniel, was ist denn das hier? Hier gibt's keine Inschriften, keine Devices, nix, kein Raum raus. Wobei, wenn du Beam-Technologie hast, brauchst du auch keinen Raum raus. Also,
nee.
Also wozu eine Tür haben, wenn du dich da raus teleportieren kannst. Und ja, Carter erkundet mit der Taschenlampe noch so ein bisschen den Raum und man sieht dann auf einer Wand dann wieder so eine Art Thors Hammer. Und ja, dann taucht auch wieder dieser Thor auf. Also wieder ein Hologramm, ne? Wieder gespielt von Mark Gibbon. Und der sagt dann, ja, I'm Thor und ihr seid wirklich tapfer, dass ihr hier vor mich gekommen seid. Und Gavin natürlich, ne, oh Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott ist da. Und oh mighty Thor, we need your help. Ja, das Hologramm brabbelt aber einfach weiter. Und ja, ihr müsstet euch irgendwie erstmal würdig erweisen. Und Gavin, ja, aber ich bin ich nicht würdig. Und ja, Thor verschwindet dann auf jeden Fall. Und Gavin, ja Gott, warum hat er mich verlassen? Und ja, Carter weiß halt, ne, Holographic Recording, was der guten Frau vermutlich nichts bringt.
Nee, habe ich mir auch gedacht.
Ja, ne, was soll das jetzt bedeuten? Und, aber ne, Gavin bringt dann die Sache auf den Punkt, nachdem wir ein bisschen rumdiskutiert, ne, wie beweisen wir denn unseren Wert, ne, dass wir worthy sind? Ja, keine Ahnung, dass, ja... Ne, Daniel vermutet dann, es könnte wieder was mit dem Stein zu tun haben, hat ja beim letzten Mal auch geklappt. Und dann wackelt der Raum, Gavin macht sich fast in die Hosen und ja Gott, der wird uns alle umbringen. Und Daniel, nein, nein, der wäre doch kein böser Gott. Und es kommt auf jeden Fall, das Erdbeben sorgt dafür, dass Steine aus dem Boden herabbrechen und dann ist zwischen ihnen und diesem Hammer, diesem Gerätchen da, ist nur noch ein schmaler Grat, also mehr so ein Holzbalken, bloß nur aus Stein. Wobei, ich frage mich dann, wie Stein, das sind ja Steine, ja. Ne, wie die aneinander halten. Also muss ziemlich guter Kleber sein. Ja, vermutlich müsste man da jetzt drüber balancieren. Und das tun die auch dummerweise, wo ich mir denke, da könntest du auch drüber krabbeln. Wo ist denn das Problem, ne? Also,
ja.
Aber okay, auf solche Ideen kommt man nicht. Und ja, es gibt dann... Nachdem Daniel noch gesagt hat, ja, er hat nicht nur ein Problem mit Pollen, sondern auch mit Höhen. Ja, wechseln wir in den Wald. Und ganz kurze
Szene. Ja, das ist nur eine Miniszene. Die anderen drei sind dann da, verstecken so diese Fallen, wobei das ja eher Springsitze sind. Ne? Und,
ja, Minen.
Genau, Minen. Und Olaf schaut dabei zu. Und er denkt sich wahrscheinlich auch, was soll das denn? Wieso verstecken die hier? Machen wir hier Ostereiersuche?
Na, andersrum. Ostereiersuche und andersrum.
Ja.
Sie lassen ja Sachen da.
Ja. Dann, ich meine verstecken. Auf jeden Fall kehren wir nun auch wieder zurück in die Halle der Macht oder was dafür gehalten wird. Und da ist immer noch dieser Übergang, dieser Weg. Und Carter meint, das hat sie schon mal gemacht bei der Grundausbildung oder da gab es schlimmere Dinge, die zu überqueren waren. Und ja, da kannst du ja vorgehen, sagt Daniel. Ja, sie breitet ihre Arme aus dann und meint aber noch, allerdings hatten wir da immer ein Netz. Ja, und Schritt für Schritt balanciert sie über diesen Steg und kommt da auch mal leicht ins Stolpern. Schließt kurz mal die Augen und geht dann aber doch weiter. Und ja, sie schafft es auch, also ohne irgendwie da runterzukrachen oder sonstige Dinge. Daniel atmet dann auch erleichtert auf. Ne? Also die Szene kennt ihr alle aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug wahrscheinlich. Es wirkt schon sehr in diese Richtung. Und was ich jetzt noch im Nachhinein in der Betrachtung interessant finde, dass genau die gleiche Situation oder auch Szene auch in der Verbindung mit Thor wir ja nochmal am Ende von SG-1 von der Serie bekommen. Die Folge lief vor ein paar Wochen, glaube ich, auf Nitro oder so. Ne, mit da haben wir aber auch schon andere Gegner, keine Gur-Ult mehr, sondern kennt ihr ja auch die Uri. Und Das ist sozusagen, ja, eine ähnliche Szene einfach, ja. Carter sagt Mora, hier, das ist halb so wild, ne, du schaffst das schon und...
Wobei das eher an der Stelle interessant ist, warum sollten da alle drüber klettern? Also davon ausgehen, dass das wieder dieselbe Funktion ist wie gerade, ne, dass man den Stein anfassen müsste, warum geht Carter nicht einfach drüber, drückt dagegen, genau, und sagt, ey, Jackpot!
Oder es klappt nicht und dann gehen erst alle oder so, ja.
Ja, eben, also.
Das wäre sinnvoller, aber, ja, da kommen die nicht drauf, ne. Gavin geht nun als nächstes und ja, sie schwankt auch ein bisschen, ne? Der Boden beginnt auch etwas zu wackeln und sie fällt dann auf die Knie und klammert sich so um diesen schmalen Grat fest und ja, oh Gott. Und Carter kniet sich hin und ja, versuch einfach weiter zu rutschen, du schaffst das schon, sagt sie. Ja, Thor wird mich töten, hier, er will mich tot sehen. Und Daniel, nee, Quatsch, hier will er nicht. Und keine Angst, sagt Carter auch hier, halt dich fest, ich komme und dich da holen. Und Daniel dann, nein, ich hole sie. Und Sam schaut ihn verwirrt an, ja, sie sollten lieber nichts riskieren. Aber Daniel ist jetzt irgendwie, will auch anscheinend mal was hier beitragen, wagt sich dann auf diesen Übergang, auf den Steg und ja, ganz ruhig, ich bin hinter dir und Gavin sagt dann, ja, wir schaffen das schon, kniet sich hinter sie so und ja, das kriegen wir alles hin, du gibst mir einfach deine Hand, dann versuchen wir dich hier aufzurichten und bringen das zu Ende. Ja, die Gavin stützt sich dann auf, aber ein Brocken löst sich dann und Daniel und sie fallen in die Tiefe. Ja, wir sehen dann, wie Sam langsam aufsteht und ja, irgendwie verdutzt, sie glaubt gar nicht, was sie sieht wohl, denn dieser Abgrund ist wohl jetzt verschwunden und ja, sie kann dann ganz normal zu Gavin und Daniel laufen, erkundigt sich, ob da alles okay ist und ja, Gavin nickt auch und ja, was sollten wir jetzt machen, fragt Carter. Jetzt taucht dann ein weiteres Hologramm von Thor auf und die drei schauen sich das an. Ihr habt wahrlich Selbstlosigkeit und Mut bewiesen. Die Bereitschaft, sich selbst zu opfern, zeugt von eurem edlen Charakter. Das ehrt euch. Doch nun müsst ihr neben dem Mut noch Weisheit zeigen. Löst das Rätsel der Runen und ich werde euch wahre Macht zeigen. Damit sind sie jetzt wieder auf sich allein gelassen und gehen auf den Stein zu. Ja, woher hat er gewusst, was wir hier tun, fragt Daniel. Und Carter geht nochmal so auf die Technikschiene. Ja, bestimmt sind hier irgendwie ganz hochentwickelte Sensoren. Und ja, also, wie geht's weiter? Und dann keiner antwortet, denn die Antwort kommt schon. Sie werden von einem hellen Strahl wieder erfasst und werden also wieder wegteleportiert in einen anderen Raum. Ja, ist nicht alles so dunkel und in der Mitte ist da auch ein Feuer und Teile der Wände sind beschriftet und auch beleuchtet. Daniel meint auch, man solle jetzt eben versuchen, das Rätsel der Runen zu lösen. Könnte auch hier Tomb Raider-Spiel sein.
Oder doch wieder Indiana Jones.
Eine Mischung, ja.
Ja, wir sind wieder zurück im Wald und ja, O'Neill und Diak setzen da immer noch mehr Minen und bedecken die mit, ja, was heißt bedecken, also die schmeißen drei Blättchen drauf und das ist dann getan. Genau. Ja, Olaf meldet sich, der steht ein bisschen weiter weg und beobachtet die Gegend, sagt dann, ja, hier, die Athens kommen, da kommt ein größerer Trupp und ja, O'Neill und Tiag ziehen sich dann zurück, nehmen Olaf mit, ne, hocken dann in irgendein Gebüsch und Olaf die ganze Zeit, hey, wir müssen kämpfen.
Das fand ich auch sehr gut.
Ja, aber sie halten den guten Mann dann irgendwie da unten und O'Neill nimmt dann hier so eine Fernbedienung, wobei ich mich frage, hallo, das sind Minen. Also wozu brauche ich da eine Fernbedienung? Da tritt einer drauf und ist so, pratsch. Also.
Ja, okay, aber wahrscheinlich laufen die nicht alle genau da rein und irgendwie, damit es wenigstens Boom macht.
Keine Ahnung. Und hier wollte einfach mal was tun. Weißt du, das ist bestimmt die Fernsteuerung, die normalerweise der Pyrotechniker hatte. Weißt du, den haben sie...
der hat die sich einfach weggenommen, ja.
Genau, weißt du, das könnte man doch einbauen. Ja, Olaf beschwert sich, hey, ihr habt doch gesagt, ihr wolltet uns helfen. Und ja, O'Neill löst dann so ein paar Minen aus. Das sind aber immer relativ kleine Explosionen da. Also ich habe mal nachgeguckt, diese Claymore Mines. Ja. Also das zerreißt mein 50-Fuß-Umfeld alles. Das sind so Splitterminen. Also. Aber hier wieder das übliche Puff. Ein Jafar fliegt durch die Gegend, Puff. Ein anderer Jafar fliegt durch die Gegend. Und Olaf total begeistert. Oh, Donner und Feuer. Uiuiui, im Sitz, Thor's Macht. Ja, auf jeden Fall, man steht dann irgendwie auf und plötzlich zieht Olaf seine Axt und wirft sie in Richtung O'Neill, aber er trifft halt den Jafar dahinter und das ist aber auch geil, weißt du, der trifft den irgendwie an der Schulter, also im Brustkorb oder so, aber auch totaler Mumpitz, weil, ne, der Jafar reißt irgendwie die Hand hoch, das heißt, die Axt wäre gegen seinen Unterarm geknallt und hätte den Unterarm zertrümmert oder abgehackt oder so. Aber das hinterher mit der Arm völlig in Ordnung ist, also die Axt scheint ätherisch gewesen zu sein, die ist einfach durch den Unterarm durch und hat sich dann erst wieder verfestigt und in die Brust gebohrt. Und er sagt dann irgendwie, ja, jetzt sind wir ebenbürtig. Naja, egal. Also Feuer und Donner hatte er jetzt nicht, aber... Ja, es kommen wieder diese Jafar-Tröten zum Einsatz es wird Verstärkung gerufen und Mühen sollte sich verdrücken und das machen sie dann auch und wir wechseln wieder zurück in die Halle der Macht.
Jetzt fällt mir auf, dass diese Jafar-Tröten, ne, das haben die ja dann eventuell auch von Star Wars, wo die Ewoks ja auch fast identisch aussehende...
Ja, das haben die von den Römern. Ich habe letztens noch eine Doku darüber gesehen. Ja, okay. Ja.
Star Wars, Römer, Stargate. Ja, genau, in dieser Halle. Daniel beschäftigt sich da weiter mit diesen Inschriften auf den Wänden. Carter ist ein bisschen nervös. Ja, wir haben jetzt nicht so die Zeit dafür. Ja, hier. Je schneller wir das Rätsel lösen, sagt er, desto eher bekommen wir auch diese Waffe. Und ja, Carter, ja, okay. Wieso stellt Thor uns denn überhaupt hier ein Rätsel? Fragt Gavin und Daniel mutmaßt, ja, das ist bestimmt eine Art irgendwie Vorsichtsmaßnahme, Absicherung, dass der oder die Person, die die Waffe da findet, eben klug sein sollte, hier auch diese Technologie einzusetzen. Und ja, als wolle er eben sicherstellen, dass seine Kinder erwachsen genug sind, bevor er ihnen den Schlüssel für das Waffenarsenal überlässt. Ja, auf der Erde hätten wir genauso vorgehen sollen. Sehe ich da eine kritische Anmerkung auf die amerikanische Politik? ja, man sieht jetzt bei den Wänden unterschiedliche Symbole und ja, aber warum verschwendet er so viel Zeit hier, fragt Carter, wenn denn doch der Planet ja bereits angegriffen wird und Flasche fällt um. Daniel meint auch, ja, vielleicht geht er davon aus, dass der Planet eben geschützt ist und seine Anti-Gur-Ult-Vorkehrungen eben auch unfehlbar sind. Ich meine, er konnte ja nicht wissen, dass wir hier dringend für uns Thors Waffe finden müssen. Carter fragt nach, ob er irgendwie schon einen Ansatz von einer Idee hat und Daniel seufzt etwas. Und ja, sind wohl keine Buchstaben oder Wörter. Ja, ursprünglich sind Runen Symbole und dann steht jede Rune wohl vielleicht für einen Gedanken, merkt Carter an. Daniel bejaht das und ja, das erste hat wohl was mit Thors Macht als Beschützer zu tun und ja, Carter sagt, es könnte eine Möglichkeit sein. Es könnte sich auf die Gu'uld-Abwehr auch direkt am Portal beziehen oder auf Thors Hammer. Ja, die letzte Rune, sagt Daniel, ist wohl ein Wagen, wird er dargestellt und ja, nannte man wohl auch Thors Triumphwagen. Möglicherweise steht das auch für ein Raumschiff. Ja, Carter, großartig. Ja, was ist denn mit den beiden Symbolen in der Mitte? Daniel sagt, okay, das eine bedeutet wohl Würfelbecher oder Schicksal und dann geht er zur dritten Rune und das ist wohl, vielleicht steht es für Pferd oder Bewegung, hält dann inne und ja, irgendwie in seinem, also er, irgendwelche Gedanken verknüpfen sich gerade in seinem Gehirn, er hat da wohl eine zündende Idee, ja, und dann
haben wir hat er ja nicht.
Szenenwechsel.
Kommt er ja später zu.
Ja,
Szenenwechsel, kurze Szene im Wald, der halbe SG-1, die eilt immer noch davon, nur die Trompeten sind zu hören und ja, man, die Go'uld verständigen sich da wohl irgendwie mit. Und ja, werden sie wohl zeitnah irgendwie einkreisen. Das wäre wohl eine alte Jaffa-Jagdtechnik. Und okay, weiter. Wobei ihr sagt, come on, Daniel?
Ach so, wahrscheinlich, ja, wir müssen uns beeilen, weil die Hilfe brauchen oder so. Anders macht der Satz gar keinen Sinn. Wobei auch so...
Ja, yeah, aber come on, Daniel. Sinn. Also von wegen, ja, er bezieht das. Also es macht ja, jetzt aus dem Kontext raus. Ne? Also der wartet natürlich darauf, dass Daniel da mit
dem hat
großen...
Ja.
Mit der BF Big Fucking Gun ankommt, die er da unten im Quake-Labyrinth gefunden hat. Wir sind wieder in der Halle der Macht. Ja, Daniel wundert sich ein bisschen. Er hat noch nie geometrische Figuren in Runen gesehen. Und was denn das soll? Keine Ahnung. Ja, was auch immer. Und dann sehen sie an einer anderen Wand irgendwie Piktogramme. Und Gavin erkundigt sich dann, ob das irgendwie die Erklärung sein könnte. Und... Daniel fasst das nochmal zusammen. Ja, eine Wand mit Runen, eine Piktogramme und eine mit geometrischen Figuren und was er von uns will, kein Plan. Und dann taucht das Hologramm wieder auf und sagt dann, ja, hier, keine Bange, das ist, habt ihr halt verkackt. dann dauert das halt noch ein bisschen. Daniel dreht sich dann und sagt dann, excuse me. Und in dem Moment, also auf dem Weg, er sagt dann, could you please just one second? Und dann friert doch das Hologramm ein, ne, als... ist scheinbar interaktives. Ja. Daniel fasst dann aber zusammen, ne? North Runes sind Ideen gewesen, später sind sie Buchstaben gewesen, aber sie wären auch genauso Nummern. Und dann liest er dann vor, 3, 14, 15, 9, Aber hä, was soll denn das bedeuten? Das macht doch gar keinen Sinn. Und Carter sagt dann, jo, doch. Daniel dreht sich um, fragend. Und dann Carter so, ja, 3,14159. Pi. Also im Englischen ist es halt, it's pie. Und Daniel, Kuchen? Na, also it's pie?
Ja.
Nee, Pi. Also, ah. Und Daniel dann so, hey, pie. Nee, und ja, schade, ist ja ein Earthworm. Müssen wir irgendwie anders darstellen. Dann geht er dann halt zu dem Kreis, also zu dieser geometrischen Figur und sagt dann, ja, cool, da drin ist ja irgendwie Sand oder so, obwohl es an der Wand hängt. Dann sagt Carter, pi is used to find the circumference of a circle by measuring the radius, was natürlich einfach falsch ist. Das ist nicht Durchmesser zu Umfang, es ist Durchmesser zu Umfang und nicht zum Radius. Daniel dann, hey, der Radius, und malt dann halt von der Mitte bis zum Rand halt einen Strich und dann, ja, verschwindet der Sand und darunter ist ein großer roter Kristall. Weißt du, das sind so große rote Buttons und Daniel muss natürlich prompt draufdrücken. Ja, es gibt hinten irgend so einen Lichteffekt hinter denen und dreht man sich um und man sieht einen Gray. Also wie man es bei Akte X kennt, ja, ne, so ein typisches Alien, klein, grau, große schwarze Augen. Und okay, ja, und Thor sagt dann auch, I'm the actual one, whom you know as Thor. Ja, und die drei Leutchen gucken verdattert und ja, wir kommen zu einem Szenenwechsel.
Wir springen wieder in diese Höhle, Olaf und ja, das halbe SG-1 kehren dahin zurück. Und O'Neill meint auch, ja, Olaf, bring hier mal deine Leute so tief wie möglich in die Höhle und sorg dafür, dass sie ruhig sind und auch die Feuer löschen. Das wird dann getan. O'Neill sagt dann zu Teal'c, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Und Teal'c dann, ja, wir wurden lokalisiert, O'Neill. Und ja, das läuft wohl nicht so gut. Und ja, Beeilung, sagt O'Neill, nochmal so Richtung Daniel. Also hofft er, dass da bald irgendwas Tolles bei seinen Untersuchungen rausspringt, was man dann auch sieht oder hört. Wir springen wieder in die Halle der Macht und ja, immer noch starren alle gebannt den kleinen Thor an. Und Carter sagt auch, ja, das ist hier Daniel, das ist wohl ein Irrtum. Es entspricht irgendwie gar nicht, also es entspricht doch genau den Beschreibungen von Außerirdischen in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Daniel lächelt dann, ja, dann scheint da wohl auch was Wahres dran zu sein. Ja, glauben Sie, die Asgards haben auch mal die Erde aufgesucht, fragt Carter nach. Und Daniel sagt, ja, warum nicht, könnte sein. Und Thor jetzt wieder beim Sprechen. Ich bin der Oberkommandierende der Asgard-Flotte. Also gibt's da wohl eine große Flotte auch. Und ja, Gavin dann, wie ist das möglich? Und Thor dann führt es weiter aus. In der Zehnerspanne, seit ich diese Welt erschuf, seid ihr die Ersten, die dieses Kontaktniveau erreicht haben. Ihr seid endlich weise genug geworden, um mich in meiner wahren Gestalt zu sehen.
Was aber totaler Blödsinn ist, der hat diese Welt nicht erschaffen.
Ja, eigentlich nicht.
Also dafür haben die Asgard nicht die Technologie.
Vielleicht meinte es so, ja, er ist der Gott, der Beschützer und das ist so seine Welt, so könnte ich es interpretieren. Ja,
Created hat er sie nicht.
Ne. Nee. Gavin schüttelt aber irgendwie den Kopf ungläubig, ja, die beiden haben das vollbracht. Ich wäre ohne ihre Hilfe nicht so weit gekommen. Ja, und Carter sagte nochmal, ja, hier, Gavin, mach dir nicht ins Hemd, das ist nur ein Hologramm. Es wurde vermutlich vor tausenden von Jahren hier aufgezeichnet und kann dich gar nicht verstehen. Und der Thor, ganz im Gegenteil. Was ihr seht, ist mein Zustand eben jetzt. Ich kommuniziere mit euch von meiner Kommandozentrale an Bord des Asgard-Schiffes Beliskner. Immer diese Namen, die man nicht aussprechen kann. Daniel dann, okay, du willst sagen, du bist der wahre Thor. Das ist, sieht zu Sam rüber, großartig. Wir brauchen deine Hilfe. Die Gua'uld sind hier. Kann doch gar nicht sein hier. Simeria ist eine sichere Welt. Und Daniel gibt dann zu, ja, uns ist irgendwie da mal ein kleines Malheur passiert. Und Carter meint dann irgendwie zu Daniel, Vorsicht. Also wir dem wohl abhalten, da alles so die Wahrheit zu erzählen aus taktischen Gründen oder wie auch immer. Aber Daniel meint, ja, wenn wir hier schon Freunde haben wollen oder ihn als Freund, dann müssen wir uns auch trauen, ja, die Wahrheit zu sagen. Und vor einem Jahr wollten wir dich hier schon mal treffen, Thor, um eine Allianz gegen die Gua'uld zu bilden. Und ja, einer aus unserer Gruppe ist eben ein Jaffar und war dann in so eine Art Labyrinth gefangen. Thor fügt richtigerweise an, ja, die Jaffar dienen doch den Gua'uld. Und Gavin meint, nein, der nicht, der ist irgendwie anders, steht auf unserer Seite, kämpft auch gegen die Ettins. Daniel sagt auch nochmal, okay, wir haben deinen Hammer da zerstört, um ihn zu befreien. Und Thor ist ein bisschen konsterniert, hä, ihr habt das jetzt alles gemacht. und somit auch Cimmeria einem Angriff durch die Geult so preisgegeben. Und ja, und Daniel, ja, haben wir schon offensichtlich so gemacht. Und Carter spricht es nochmal direkt an, ja, falls du irgendwie Waffen oder so hast, ne, die uns helfen können, dann, die das auch alles wieder ins richtige Lot fügen, dann, ja, wäre das jetzt so die Zeit dafür. Und Thor nochmal fragend, Waffen? Und Daniel meint auch, ja, war das jetzt nicht hier, diese ganzen Prüfungen, die wir durchlaufen haben, dienten sie denn nicht dazu, uns zu schützen? Und Thor widerspricht dem etwas, denn sie dienten nur dazu, uns zu zeigen, wann die Cimmerianer da soweit wären, unsere wahre Gestalt einfach zu sehen. Und Sam guckt ein bisschen konsterniert auch. Thor meint auch, wir haben niemals gedacht, eben an eine Einmischung von außen. Und Daniel aber auch nochmal, ja, das hatten wir gar nicht vor. Und dann verschwindet Thor schon. Ja, und nein, warte, sagt er noch, aber ist schon zu spät. Erneut werden sie von einem grellen Licht erfasst und wieder zurück in diesen Wald transportiert. Sie stehen wieder vor diesem kleineren Stein, der sie da auch in die Halle brachte. Nur komischerweise ist Gavin jetzt nicht mehr bei ihnen und Daniel fragt auch gleich nach. Carter kann es auch nicht beantworten und ja, sie machen sich da auf den Weg und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
Ja, bei folgerichtig wäre jetzt eigentlich gewesen, da ein Wechsel an, ne? Sie tauchen irgendwo auf, nächster Szenenwechsel an Bord des Asgard-Flaggschiffes, auf dem Weg Befehl auf die Erde Kurs zu nehmen, um zu zerstören.
Ja, das wäre sehr gut, ja.
Aber interessanterweise, dieser komische Thor's Hammer-Beam-Vorgang oder so, der kann lustigerweise auch direkt andere Sachen. Ne? Also in dem Falle geht es zum Beispiel darum, Daniel hatte in der Höhle keine Mütze auf, jetzt hat er eine auf. Ja. Er macht nachher auch nochmal andere Sachen mit Köpfen, also das scheint...
Ja, aber ja. Thomas, da muss ich dich, das muss ich jetzt erklären, denn wir hatten es ja auch in der Folge, wo Daniel in dem Sarkophag lag und wenn die Geult schon sowas können, dass die Leute, die sich da reinlegen, plötzlich völlig andere Sachen oder dass es selbst die Klamotten wieder repariert, dann bitte, die Asgard sind ja auch hochentwickelt, die müssen sowas auch können. Das wäre ja unfair sonst.
Genau, das ist, vermutlich macht man sich einfach Sorgen, dass Daniel noch mehr einen Schuss kriegt, ne, in der Sonne oder so, da muss
so er dann
ja. aufhaben. Ja, wir sind wieder in der Höhle. Ja, von wegen, der Tiag sieht dann draußen irgendwas und ja, eine Sekunde später kommen auch Daniel und Carter noch wieder rein und ja, hier, cool, dass ihr da seid, sagt O'Neill, die Party beginnt gleich. Ja, T-Rex sagt dann, wir sind 20-1 unterlegen und O'Neill dann, Daniel, du siehst so unbewaffnet aus, also empty-handed. Und Daniel dann, ja, was, Daniel? Ja, da war nichts, wie nichts. Ja, wir haben den richtigen Thor getroffen und, war der nett und so. Und ja, man wird aber abgelenkt, draußen gibt's eine Explosion und O'Neill dann, ja, okay, hier. Here we go. SG-1 verlässt die Höhle bewaffnet und man versteckt sich hinter so ein paar Felsen und man sieht dann unten ein paar Jaffars, die haben halt eine von diesen Kanonen dabei und zielt auch und ballert und man zieht sich zurück. Interessanterweise, ne, die Tiak hat ja gesagt, oh, wir sind unterwegs, 20-1.
Da kommen 10 Leute
an. Da stehen gerade mal ein Dutzend Jaffar, also 20-1, dann hättest du schon... ein halbes Mitglied von SG-1 dahinstellen müssen, damit das 20-1 hätte sein müssen. Also es hätten eigentlich 100 zu sein müssen, aber nein, ja. Tia kann scheinbar nicht so zählen, das ist wohl nicht so seine Stärke.
Das gab es in der Grundausbildung, kam nicht dran.
Ja, eins, zwei, viele. ja, auf jeden Fall ruft da leider dieser Horus-Wachen, hey, Intruders from the Chopper Eye, schmeißt eure Waffen weg und ergebt euch und die Sklaven dieser Welt dürfen weiterleben und Heroe dienen, wenn ihr kämpft, werden alle sterben. Ja, und Carter sagt dann auch, hey, wir haben nicht genug Waffen für diese 20-1 Übermacht, ne? Also, ich sag dann, ja, sie würden alle getötet, Kinder und Frauen inklusive. Und dann überlegt man sich's und steht dann auf und Waffen. Ja, man sagt mal zu Olaf, dass er auf seine Leute aufpassen soll. Und dann wendet sich SG-1 den Jaffa zu und wir wechseln auf eine Straße. Man sieht SG-1 in Gefangenschaft, ne, und werden von Jaffars bewacht. Man läuft diese Straße entlang und von hinten werden sie halt bedroht, ne, die Stabwaffen sind auf ihre Rücken gerichtet. Ja, Daniel macht noch irgendwelche blöden Sioux-Witze. Ja. This is a good day to die. Das sagen doch Klingonen auch immer.
Ja.
Also eigentlich eine Star Trek-Referenz, aber das kann man natürlich nicht bringen. Ja, man hört plötzlich irgendwie Donner und Wolken am Himmel und Daniel dann auch so, oh, vielleicht auch nicht. Und ja, man hört irgendwelche Geräusche und ja, man sieht dann auch über diesen Pyramiden, die dann, da ballt sich halt diese dunklen Wolken. Und ja, dann taucht ein riesengroßes Raumschiff durch die Wolken auf und Daniel klettert vor, Ladies and Gentlemen, I think this is Thor's Chariot. Und hier dann, hui, ein Asgard-Mutterschiff, das hat man in alten Jafar-Legenden, gibt's das. Wobei ich mich das mal frage, also weißt du, dafür, dass die Gur-Ulta supreme herrschen, mhm, ne, und die Jafar denen in den Arsch kriechen und was nicht noch alles, weiß Tiag immer alles Mögliche an uralten Jafar-Legenden, dafür wirst du noch mal sehen hingerichtet. Also das erzählt einfach keiner, da ist da noch keiner mehr, der es erzählen kann, weil sie alle tot sind.
Hat er in der heimlichen Bibliothek gelesen, ne, bei Apophis.
Irgendwie. Genau, nachts unter der Bettdecke im Jafar-Ausbildungscamp mit der Taschenlampe.
Was, es gibt hier Mutterschiffe, haben die auch, boah.
Ja, auf jeden Fall, man hört so ein Kreischen und dann kommt so ein Licht aus dem Himmel, aus dem Schiff und ja, saugt dann irgendwie die Jaffa ein, die SG-1 begleiten und ja, dann geht das auch über das Jaffa-Camp und auch über die Pyramiden und ja, verschwindet so nach und nach alles und man nimmt auch, also gehen auch die Pyramiden, werden auch aufgelöst und ja, in der Zwischenzeit hat sich aber Eru'ur vom Acker gemacht, der steht nämlich vorm eingeschalteten Stargate, schaut sich die ganze Szene an und läuft dann durch das Tor und wir machen einen Szenenwechsel.
Ja, hat mich auch ein bisschen an Independence Day erinnert, ne, die Ankunft hier von Tor. Diese Blitzen und...
Ja, wobei er hat nichts in die Luft gesprengt, er hat nur alles desintegriert.
Aber vom ersten Erscheinen, ja, wir sind...
Wobei, tun sie das eigentlich, ist das irgendwie, ist mir das untergegangen, ist das eigentlich genau dieselbe Technologie, wie die Wraith benutzen? Also werden die Leute nicht wirklich weggebiebt oder werden die, in dem Fall ist es ein Desintegrator oder werden die wirklich einfach nur irgendwo...
Weil der Effekt sah ja auch schon so ähnlich aus, wo unser SG-1 dann durch diese Räume teleportiert wird, nur jetzt in großer Variation, ist eine gute Frage.
Vielleicht ist das wie bei Star Trek mit dem Beamen, weißt du, man lehrt dann einfach unterwegs man stellt kein Ziel ein, sondern lehrt einfach den Transportermusterpuffer oder sowas.
Beamt die mal hier in den Weltraum. Oder der musste so schnell der Tor handeln und die irgendwo wegbeamen und jetzt hat einfach ein anderer Planet die Gur-Ult vor sich. Hat er einfach weg aus dem Sichtfeld, ja. Wir sind auf dieser Straße, SG-1 ist jetzt da alleine auch, denn ja, der Rest wurde da weggebeamt sozusagen und plötzlich kommt Gavin hinzu, sie wird da hinuntergebeamt und sagt auch, ja, die Ettins seien weg und Thor schickt euch seinen Dank. Nur dank eurer Hilfe sei das möglich gewesen.
Interessanterweise haben wir wieder, ich bin ja vorher drauf eingegangen, ne, dass der Beam-Prozess da irgendwelche Dinge macht. Ne. In dem Fall hat er nicht nur Hüte gemacht, sondern Gavin hat auch eine andere Frisur als vorher.
Ja.
Oder sie hat sich mit Thor zusammengesetzt und hat sich dann die Haare flechten lassen. Das kann natürlich auch sein. Ne. Thor hinter ihr auf dem Boden, erzählen sich ein paar Lagerfeuergeschichten
und so. Ja, kann ich mir aber vorstellen, denn Thor hat ja glatte Haut und die haben ja auch keine Frisur und er wollte da einfach mal gucken, und das
das geht doch gar nicht, das wissen wir doch in der aktuellen Gender- und Rassen- und was auch immer Diskussion, ne, so von wegen hier so Leute, die dann sagen, nee, von wegen, also hier mit so einer Afro-Frisur, und dann darf ich mal anfassen, das ist ja heutzutage schon übergriffig, also das geht ja gar nicht. Also.
Aber es ist der Gott, der darf das.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, also Daniel meint auch, naja, wenn wir ehrlich sind, irgendwie hatten wir doch nur Glück und Gavin sagt auch, ja, ich habe hier noch eine Nachricht von Thor euch zu überbringen und ja, die wird vielleicht auch eure Neugier befriedigen. Ich soll euch nämlich sagen, dass er Mitglied einer Spezies ist, die hier öfter schon mal eure Welt besucht hat. Und ja, sie sind jetzt Freunde für alle und Beschützer auch für alle, mit Ausnahme der Gur-Ult, mit denen sie im Krieg liegen.
Und wobei das interessant ist, dass Thor irgendwie sagt, so von wegen, hey, hier, wir waren schon auf deren Welt, haben die denen die Visitenkarte gegeben mit der Erden, weißt du, das könnte ja auch sonst was für eine irdische Zivilisation sein, die halt auf einem anderen Planeten sich angesiedelt hat oder angesiedelt wurde oder so. Also es müsste nicht zwangsläufig vom Ursprung der Menschheit herkommen, also von der Erde.
Und Julia sagt auch, das ist doch wirklich nett, ne? Trotzdem würde ich den Typen gerne mal kennenlernen. Das kommt später in dieser Staffel. Und Gavin meint auch, naja, er hat gesagt hier, ihr seid genau wie wir noch viel zu unreif und Sam und Daniel lächeln dann etwas. Ja, für uns gibt es noch sehr viel aufzubauen, meint Gavin. Thor hat versprochen, uns einen Asgard-Lehrer zu schicken, der uns helfen soll. Tiag dann, ja, dann wird Cimmeria wieder auch eine sichere Welt sein. Das ist gut. Gavin, ja, das ist es. Außerdem hat er uns noch mitgeteilt, ja, Thor's Hammer hier wird zukünftig eine Ausnahme machen für den, den ihr Tierk nennt. Du bist hier jederzeit willkommen. Also da wird Thor's Hammer hier, kommt das Update 1.2 raus, damit Tierk nicht immer da irgendwo in einem Labyrinth gefangen ist. Ne? Und dann sehen wir das Asgard-Schiff in den Wolken verschwinden. Ende und gute Nacht.
Ja, an dieser Stelle komme ich auf das, was ich anfänglich schon mal gesagt habe. Wir kommen doch mal auf diese Pyramidenschiffe zurück. Also auf diese Landedinger. Das macht überhaupt keinen Sinn. Na, also von wegen, hey, hier, Simera ist wieder sicher, nur weil Thor's Hammer aufgebaut wird. Ja. Also ich frage mich sowieso, warum Thor der Meinung ist, dass dieser Planet einfach sicher wäre, weil Thor's Hammer da ist. Der bewacht das Gate.
Ja, der kann dann...
Na, also von wegen, Tiak hat zwar erklärt, ne, wenn ein Kundschafter nicht zurückkommt, dann verschiebt man das oder so. Aber mal ganz ernsthaft, die geholt haben Schiffe. Es scheißt doch der Hund drauf, dass da so ein Thor's Hammer vor dem Gate
steht. Thor's Hammer ist einfach kein Mutterschiff.
Ja, den bombardiere ich aus dem All und dann ist er weg. Dann kann ich das Gate wieder benutzen und ich kann auch mit meinen geholten Mutterschiffen da ankommen. Vor allen Dingen, wenn die jetzt unterwegs dahin sind. Also die Death Glider kann ich auch aus dem Weltraum starten. Also der Planet ist total in der Schusslinie.
Er ist nur geschützt, falls sie durchs Gate kommen. Sagen wir es mal so.
Genau, genau. So,
ja. Naja, keine Ahnung. Vielleicht haben die da, Thor hat da Langstreckensensoren und keine Ahnung. Oder der hat den Planeten so vermint von oben da, die Umlaufbahn, wer weiß.
Ja, vielleicht ist der Einflussbereich von Thor's Hammer auch einfach nur länger, aber das ist natürlich was, wenn sie auf der anderen Seite des Planeten angreifen. Dann, ja.
Wir kommen, ihr kennt es, zur Trivia. Die Go'ul schicken Speer, haben wir erfahren, um da die auszukundschaften, eben ob da eine Invasion, ob man das da machen könnte. Ja, Asgard sehen wir zum ersten Mal jetzt auch in der richtigen Gestalt, nicht nur als Wikinger-Hologramm, sag ich mal. Ja, ihr wisst es auch, das ist wohl fast wie eine direkte Fortsetzung hier, die Folge von Thor's Hammer. Ja, I have a bad feeling about this, kennt ihr auch aus Krieg der Sterne, hattest du auch, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Genau, und das mit diesen Minen da, Claymore-Minen, hast du auch erwähnt, das ist ja wohl relativ heftig, denn da wären irgendwie 700 Stahlkugeln mit dreifacher Schallgeschwindigkeit da verschossen. 1,5 Pfund Hohlladung C4 und so weiter. Also ja, das hat wohl mehr Effekte auch als diese kleine Mini-Explosion da. Genau, textlich ist es wohl so, dass diese Runen, die Daniel sieht, übersetzt Freude, Glück, Pferd und Reiten heißen. Und er übersetzt es eben als Schutzkraft, Schicksal, Pferd, Wagen und ja, etwas abgeändert. Das hatte ich auch noch gelesen, wenn man also diese Asgard-Puppe da, um die realistisch gut bewegen zu können, braucht man irgendwie bis zu 4 Leute. Ich weiß nicht, zerfällt die sonst, wenn du die falsch anfährst, sofort in sich in so Staub zusammen? Oder anscheinend ist es sehr schwierig, so zu machen.
Ja.
Also ich will es bestimmt, wenn du die irgendwo oben anfährst, dann knickt die unten zusammen oder anders kann ich es mir nicht vorstellen. Genau, Karl hattest du erwähnt, unser Herr-Ur-Darsteller. Genau, Mark Gibbon ist auch hier die Stimme von Thor. Und das ist mir nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Diese eine Wache kann da wohl irgendwie nicht Scha-A-Pa-Ei unfallfrei aussprechen, sondern betont es wohl merkwürdig oder falsch. Aber ich ja, hab's eh auf Deutsch geguckt, mir ist es jetzt nicht aufgefallen. Vielleicht ist es auch nur einmal passiert, ne? Deshalb. Die wahre Thor-Stimme wird eigentlich von Michael Shanks bereitgestellt, habe ich gelesen, aber ob das so stimmt.
Keine Ahnung, die ist ja eh verzerrt, also ja, keine Ahnung, habe ich jetzt
auch. Könnte nicht gut sein, aber ja, zu weiteren Infos noch, Jonathan Klaesner hat eben mal angemerkt, ja, in Thor's Hammer hatten wir das Problem, dass Tiag eben in der Falle saß und wir haben diese Falle dann zerstört, um Tiag zu retten zu können. Aber damit haben wir eben auch den Go'ul-Tier die Tür geöffnet, den Planeten auch zu erobern. Und ist ja auch so passiert. Wahrscheinlich werden wir diese Welt noch einmal besuchen, weil sich eine noch größere Tür geöffnet hat, wenn wir Thor treffen. Ja, schauen wir mal, ob das der Fall sein wird später. Ja, zu den Fehlern, das hattest du gesagt mit dem Hut. Genau, dass der
Und der Frisur.
Genau. Also der Teleportstein ist vielleicht auch so. Vielleicht ist der Thor auch hat so einen Modefimmel, weißt du? Und da sagt er, nee, so geht das nicht. Jetzt siehst du anders aus.
Ah, das ist ein Cameo-Auftritt des Maskenbildners.
Ja, indirekt, ne? Modenschau. Es gibt wohl auch einen Übersetzungsfehler, als Tiag und O'Neill die Go'uld beobachten. Da sagt nämlich Tiag in der deutschen Synchronisation, Herr-Ur wäre ein mächtiger Pharao. Im Original sagt er aber Systemlord Ja, ist ein kleiner Unterschied, ja. Genau, die Malp hatten wir gesagt, die hat einfach auch jemand geklaut. Ja, Thomas, wie sieht's denn aus? So, Zitat der Woche, ist dir irgendwas ins Auge gestochen oder nicht?
Ja, also etwas Kurzes, eigentlich so aus dem Kontext heraus total nichtssagendes, aber es war Carters und ich war da.
Ja.
Also ne, alle irgendwie so von wegen, wir haben es total verkackt, ne? Ich habe den Befehl gegeben.
Ich war auch dabei, ja.
Ich habe den Stab abgefeuert. Ich war der Grund, warum das Ganze passiert wird. Carter und ich war da.
Ja, hatte ich mir auch rausgesucht, weil war einfach sehr witziger Moment, dass sie da ja dem Team auch zur Seite steht. Ja, zum Fazit. Wie sieht's denn aus, Thomas? Was hältst du denn von dieser Folge?
Ja, einen Daumen zur Seite. Also, da waren wieder viele, viele Logiklöcher drin. Spinnereien und Ähnliches. Ne? Also, wie gesagt, Minen, die gerade mal so ein Mini-Ding aus, so eine Mini-Explosion aus. Ne? Was ich was, das fehlende Map. Ja, es macht ein falsches Pi und auch so sinnlos, ne, dass der Planet irgendwie jetzt sicher sein soll, obwohl es nur einen Hammer gibt und die Leutchen eigentlich mit Schiffen kommen. Ja, aber dafür, man begegnet mal den Asgard, man begegnet auch der Asgard-Macht, ne? Also wirklich, dass die Go-Ultra überhaupt keinerlei Schnitte gegen haben. Aus der Warte war das dann doch ganz gut. Die Logiklöcher waren so ein bisschen, naja, also ein solider Daumen zur Seite.
Mir hat die Folge gut gefallen. Ich würde einen Daumen hoch geben, trotz der von dir erwähnten Fehlern, die natürlich hier auftreten. Ich hatte irgendwie am meisten, glaube ich, Probleme mit dieser Sache. Okay, da werden erst Landedinge halt gebaut, dass die Goa'uld-Schiffe da auf diesen Pyramiden oder ähnlichen Dingern landen. Aber dann sind es doch Schiffe, dann nicht. Das war ein bisschen so durchgewurschtelt, aus meiner Sicht jedenfalls. Ja, was ich auch gut fand, dass jetzt eben Thor auch mal in seiner ja eigentlichen Gestalt erscheint und auch, das hast du eben gesagt, man seine Macht sieht in Form eines Mutterschiffes. Das war doch sehr schön eingeführt worden. Was ich auch gut finde, was ja auch oftmals nicht so gut gemacht wird in Serien, dass diese ruhigen Parts oder die Action-Parts, dass die so sich immer mal abwechseln. Mal hat man Folgen, wo irgendwie die Hälfte ruhig ist, auf einmal ist nur noch Action und hier, finde ich, ist das eine gute, ja, wird einfach eine gute Mischung auch gefunden. Natürlich gibt es auch unbeantwortete Fragen, genau, zum Beispiel, woher wusste Thor, das hatte ich noch gelesen, überhaupt, dass der Hammer zerstört ist und...
Nein, wusste er nicht, das hat man ihm erzählt.
Wie ist Kendra gestorben, das hat man auch nicht so ganz aufgeklärt.
Ja, die Go'uld, also das, nee, das, was da an Schwachsinn war, war ja das mit dem Grab, aber
naja.
Ne, Kendra hat sie ja, Gavin hatte ja erzählt, ne, also von wegen, dass die Go'uld die vermutlich abgeschnetzelt haben.
Und warum jetzt die Asgard für diesen Planeten besondere Zuneigung und Wachsamkeit haben, ist auch ein bisschen im Dunkeln, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Man weiß auch.
Das, ja, okay, das wird ja in der späteren Serie halt erklärt, ne? Also von wegen, dass es da ja geschützte Planeten gibt durch die Asgard.
Und man weiß auch nicht, wie lange wird es dauern, bis Sam diese Go'uld-Geräte gut oder ja, so beherrscht, dass er nicht irgendwie halbes SG-1 wegballert. Das wäre ja mal.
Wobei, das ist ja hier auch der erste Hinweis darauf, dass es irgendwelche Absprachen, ne? Er sagt ja, das ist ein geschützter Planet, also eigentlich.
Ja, ist schon. Vorgreifen, ja.
Ne, die Go'uld haben sich nicht dran gehalten, was einfach merkwürdig ist, weil sie das im Verlauf der Dings tun.
Ja.
Wobei das insgesamt in der Serie eh so ist. Die Asgard sind so übermächtig, aber dass die Go'uld, also dass man da überhaupt mit den Go'uld irgendwelche Abschlüsse macht, sondern dann heißt es dann einfach hier, nö.
Aber was ich mir auch vorstellen kann, gerade so wie Heru'u auch eingeführt wird, es wird gesagt, ja, der greift das eigene Go'uld an, was jetzt auch nicht so gang gäbe ist. Also ich glaube, wenn der...
Doch, als Systemlord glaube ich schon. Ja. Also es gibt ja auch niedere Go'ulds und wenn die dir im Weg stehen, werden die einfach ausradiert.
Und
also der geht vermutlich keine anderen Systemlords an. Das wurde
ob der sich so an Planetenabkommen halten würde, deshalb finde ich das jetzt nicht so schlimm.
Okay.
Ja. Okay, dann, was haben wir in 2 Wochen für euch? Die Folge Trojanische Kugel. Ne, vielleicht ist in so einer kleinen Kugel ein Pferd drin, wer weiß. Nee, ich glaube, einer von unserem Team bekommt Probleme mit einer Kugel, die irgendwas eventuell macht.
Ja.
Ja. Ich glaube, die Folge war auch nur im Stargate Center, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe.
Die spielen den ganzen Tag noch Poolbillard. Das ist hier so.
Könnte auch sein, so. Ja.
Intermezzo. Ja. Das Runde muss in das Eckige. Ach nee, beim Pool sind auch die Tore rund.
Ja, dann hoffen wir, euch hat diese Episode gefallen. Schreibt es uns gerne, was ihr von der Folge haltet. Vielleicht findet ihr da ja auch noch andere Aspekte, die wir irgendwie nicht betrachtet haben. Oder habt da auch coole Funfacts noch dazu. Und ansonsten auch gerne bei Apple Podcasts bewerten, natürlich.
Ihr könnt uns überall bewerten.
Ja, das sowieso, aber da ist noch Luft nach oben, genau.
Ja, und nicht nur abonnieren, auch hören. Wobei, das bringt nichts, den Leuten zu sagen, sie sollen
schwierig, hören, wenn ne? sie es nicht das, hören. Da sind wir wieder in so einem Paradoxon gefangen. Oder ja. Wenn ihr Leute kennt, die den Podcast abonniert haben, aber nicht hören, dann sagt doch, hier, hör doch mal rein. Oder? Vielleicht so.
Genau, ihr könnt den ja auch sagen. Also wir stehen irgendwann mit der Certificate vor der Tür. Genau. Also von wegen, wir wissen, wer ihr seid, wie ihr wisst.
Wir haben die Adressen, ne? Hier zum Beispiel der Marc, der wohnt in der Tröberstraße 17 in Zürich. Also wir wissen es. Alles klar, dann verabschieden wir uns von euch und bleibt natürlich auch gesund und ja, habt noch einen schönen Tag.
Jo, so long, bis zum nächsten Mal.